Für uns lautet die wahre Frage, wofür lohnt es sich zu kämpfen?
Oh. Oh. Boah, ja, ich glaube, es klingelt. Es sind nicht die Titanen. Sind es die Hüter gewesen? Ist es ein Hüter gewesen? Nein? Nee. Okay, dann ist es ein Paladin oder sowas gewesen. Das ist so eine typische Phrase.
Das kommt aus dem Mist of Pandaria, Gedöns.
Ey, Chat,
kommt unter anderem Cinematic vor, kommt aber auch so ein bisschen in diesen Lore-Videos vor, die sie da gemacht haben, diese gezeichneten. Ja. Wofür lohnt es sich zu kämpfen?
Kommst du da drauf? Okay, jetzt ist wild, okay. Warum your pick? Warum? Warum hast du es genommen?
Weil ich über Krieger reden will.
Okay, jetzt wird die Brücke noch viel krasser für mich. Wie bitte? Wohin willst du? Du willst über MOP, über eine nicht vorhandene Erweiterung aus World of Warcraft, die es eigentlich niemals gibt und ein weiteres, ein Easter Egg ist, mehr nicht, mit einem Sprichwort von einer Klasse, die eigentlich eine Fernsehserie ist oder eine Rasse, die eigentlich eine Fernsehserie ist. Damit willst du jetzt zu Kriegern kommen. Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Ich hätte auch viele andere Sachen nehmen können. Aber ich glaube, ich mag das Theme von Mists of Pandaria. Mir geht es ehrlich gesagt um ein Thema oder um ein Problem in der WoW-Lore.
Okay.
Und irgendwie, entweder, also es ist, natürlich ist es kein Problem und es ist entweder kein Problem, weil wir es uns einfach machen und sagen, naja, ist halt so wegen cool, ne? Also Rule of Cool sagt man ja auch manchmal. Oder wir lösen das Problem lore-technisch.
Dann, Sherlock,
mitgebracht.
Lass uns. Ja. Die Werkzeuge haben wir. Kopf ist an. Das lösen wir.
Ja, okay. Also, wir haben in World of Warcraft verschiedene Charaktere, die mächtig sind.
Mhm.
Zum Beispiel Medivh. So, warum ist Medivh mächtig? Weil er ein krasser Arkan-Magier ist. Meinetwegen kann er auch viele andere Sachen, kann irgendwie Zaubersprüche aus allen möglichen Magieschulen wirken, aber er ist im Bunde mit einer kosmischen Macht oder mit mehreren. Weil Gul'dan, anderer mächtiger Charakter, ist das auch so. Nämlich die Teufelsmagie, das Chaos.
Du hast bei beiden jetzt schon, dass durch externe Sachen sie absolut krass geworden sind.
Genau, ne? Das ist der Punkt.
Nicht von sich aus.
Ja. Es geht darum, dass sie kosmische Mächte und Magieschulen benutzen. Und so ist das bei sehr vielen mächtigen Charakteren.
Ja.
Den Tyrion Fordring hat das Licht. Arthas hat am Anfang auch das Licht. Später den Untod oder die Nekromantie.
Aber gut, er war nicht krass.
Da würden dir jetzt viele widersprechen. Aber sei es so.
Als Paladin, bevor er irgendwelche Power hatte, von extern so, also wo er rein Paladin und Licht, war er nicht krass.
Ja, aber gibt's schriftlich. Also es gibt Potenzial, aber darum geht's
nicht. Ja, klar.
Es geht darum, dass die wichtigen Charaktere in der Lore, die mächtigen Charaktere in der Lore, Macht haben, weil ihnen Macht gegeben wird oder weil sie sich die nehmen.
Würde ich direkt widersprechen. Varian. Garrosh.
Richtig, und darauf wollte ich unter anderem hinaus. Es gibt Ausnahmen dieser Regel, und das sind nicht magische Charaktere. Also die halt nicht mächtig sind, weil sie irgendeine Magieschule benutzen, eine der sechs kosmischen Mächte, sondern die sind halt krasse Krieger. So wie du gesagt hast, Varian oder Garrosh. Auch wenn die dann später vielleicht auch mal hier und da ein Power-Up bekommen haben.
Schwert bei Varian ist natürlich auch noch mal so eine Sache, die man auf jeden Fall mit reinnehmen muss. Zwei magische Schwerter.
Oder Sauerfang meinetwegen auch. Wäre jetzt auch ein typischer Krieger einfach nur. Man kann auch überlegen, ob manche Jäger besonders krass sind.
Da hast du aber Magisches. Ne, bei Jäger hast du sehr schnell, wenn wir jetzt zum Beispiel Haldurion, der ja jetzt in Midnight einen absolut neuen, also er wird wahrscheinlich, also das ist jetzt komplett Spekulation, nichts aus der Alpha oder so, gibt zwar hier und da Hinweise, aber er wird wahrscheinlich den Weg aufbereiten für Druiden bei den Blutelfen und dann sieht man ja, wie das verschmilzt bei den Fast Ridern und
es
so.
Es gibt
das
aber ist auch anderes, ein, ja. Beispiel, wo das nicht so ist. Der hat zwar auch ein Power-Up bekommen, aber der war schon vorher krass. Und zwar Hullen Hochberg. Der wurde ja von Szenarios gepower-up.
Ja, gut, der aber wurde der schon, ja. Schon,
aber der hat auch schon vorher im Krieg der Ahnen hunderte von Dämonen niedergejagt. Allein Kraft seiner Jägerfähigkeiten.
Ja, würde ich intervenieren bei Hullen Hochberg. Cool, weil spielen wir ja gerade eben die Geschichte von ihm nach in Remix. Und klar, er kriegt von Malfurion erstmal einen Segen, er kriegt von Szenarios einen Segen. Und davor war er krass, keine Frage, was man so die Sachen... Genau, was Chat gerade schreibt. Er hat eine mächtige Waffe, eine magische Waffe. Zweitens, er ist ja teils Jägerkrieger, irgendwie sowas. Ne, ich glaube, so Survival-Jäger könnte man den, glaube ich, reinpacken oder sowas. Wenn man es jetzt unbedingt müsste, laut Jäger, ja. WoW, wobei auch kriegerische Einflüsse definitiv drin sind. Und dann könnte man sagen, dass die Erdenmutter, wer auch immer sie jetzt ist, ihm eventuell supportet. Weißt du, was ich meine?
Also,
so wie eine
ist er nur ein Jäger.
Elun auch gewisse Nachtelfen supportet hat.
Ja.
So, weißt du?
Aber auch da ist es. Wobei, ich bin mir nicht so sicher. Es gibt natürlich so Sachen wie Tyrande, aber dann nimmt sie sich die Macht.
Ja gut, das ist doch mal was ganz anderes. Aber gut, Tyrande hat auch die Macht empfangen von Elune im Krieg der Ahnen, wo sie noch nicht genommen hat. Ne? Also noch ganz damals, wo die Mondgöttin...
Es gibt die Priesterinnen, die die Mondgöttin anrufen.
Das ist dann genau schon
wieder anders. Mächtig gewährt bekommen. Es gibt die Druiden, hier Moonfire und so Gedöns.
Mhm. Aber gut, nochmal genau, bei Hullen Hochberg, auch hier wieder, wie Chat gerade schreibt, er hat natürlich auch die Geister, ne? Die Hochbergtauren waren ja von Anfang an mit den Geistern. Anvena war dort auch unterwegs. Also, wer weiß, ob das nicht dann schon ein bisschen in den Lore-Bereich oder Wilder Gott-Bereich mit reingeht, ne? Bei ihm jetzt im Speziellen.
Könnte man jetzt sagen, ja. Aber wie gesagt, es geht mir gar nicht so sehr um alle konkreten Charaktere. Mm. Ich würde sagen, ich habe auch schon, also Varian ist ein, jetzt Charlemagne, aber gut, wenn wir so anfangen, dann wird es relativ schwierig. Ich würde sagen, Garrosh hat nichts Besonderes.
Garrosh ist...
Später Yasharash, aber...
Ja, Garrosh ist schon wirklich eine sehr krasse Hausnummer, wobei, weiß ich nicht, wie würdest du seine Power measuren? Also im Feldzug gegen Nordend, wo er ja tatsächlich den ersten richtigen Feldzug hatte und er auch glänzen konnte, dort hat er quasi nichts. Also das ist das erste Mal, wo er wirklich beweisen kann, wie krass er ist. Was beweist er denn dort? Dass er eigentlich nur ein extremst guter Stratege ist und Anführer ist und die Armeen sehr geschickt einsetzen kann. Aber im 1v1 oder so ist der gar nicht krass. Und dann passiert ja hinterher auch der Magora, den er ohne vergiftete Klinge eventuell nicht gewonnen hätte. So, wie stark ist Garrosh? Ist er stark gewesen? Er ist halt Ork, das muss man sagen. Orks sind generell, wenn jetzt ein Ork von einem Menschen steht, wird der den halt weghauen. So, aber ist er so strong?
Ja, ich würde schon sagen. Also, ansonsten, sagen wir mal so, wenn es nicht ist, und Varian auch nicht, und Sauerfang auch nicht, und Nazgrim auch nicht, und weiß ich nicht, noch ein paar andere, dann haben wir Rule of Cool.
Ja.
Dann wären Krieger komplett nutzlos. Dann bräuchten wir die nicht.
Bei Varian weiß ich nicht. Bei Varian würde ich schon mit reinpacken, dass da was Magisches vorhanden ist durch Onyxia, Logosch-Geschichte, dass das vielleicht auch was mit ihm gemacht hat, so, weißt du, so, dass da vielleicht zwei Kräfte auch wirken oder so. Kann sein, ist jetzt völliges Reininterpretieren.
Ich glaube aber, ich glaube, du unterschätzt da die Kräfte. Ich kann auch anders argumentieren. Also ich habe jetzt ja von den Charakteren her argumentiert, also zu sagen, okay, hier, guck mal, wir haben Charaktere, die sind jetzt nicht offensichtlich magisch, sondern eher nicht und sind trotzdem krass. Wir können auch anders argumentieren. Mächtige Kreaturen, die nicht Magie benutzen, sondern rohe Gewalt. Warum tun die das, wenn Magie so viel krasser ist als rohe Gewalt? Da gibt es auch verschiedenste Beispiele in der Lore für. Agrama, Sagaras auf Level der Titanen beispielsweise. Du hast auch die ganzen Schlachten, die Titanenhüter gegen die alten Götter geführt haben und auch gegen die Elementarlords. Du hast eigentlich fast überall da, wo es in den Nahkampf geht. Wenn Magie so viel krasser ist als rohe Gewalt, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, warum wird das überhaupt gemacht? Warum riskieren die das? Das ist ja einfach nur dämlich.
Ja. Weil Magie halt eventuell auf gleiche Level, also ja, jetzt gerade wenn wir uns das Beispiel der Titanen und Sagaras rausnehmen, ist es wahrscheinlich Magie auf gleichem Level. Also ein Sagaras, der einen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal einen coolen Feuerball Richtung andere Titanen ballert, die sind zu sechs, die werden den wahrscheinlich ab, weil sie irgendwo auf einem Machtgefüge, natürlich Sagaras war strong, wahrscheinlich stronger als all die anderen, aber Machtgefüge technisch könnte man den wahrscheinlich kontern. So ein Feuerball kann man kontern, sag ich mal, ne? Oder ausweichen oder dies, das. Im Nahkampf war er wahrscheinlich krank überlegen.
Ja, und ich möchte eigentlich mit dir auf was Spezielles hinaus.
Mhm.
Vielleicht falle ich ein bisschen mehr schneller mit der Tür ins Haus, als ich vorgesehen habe, aber ist egal.
Ey, das Geplänkel liebe ich.
Ja, der Punkt ist, es gibt externe und interne Kräfte, wenn du so willst.
Mhm.
Und ich würde sagen, magische Kräfte sind fast immer extern. Es gibt Beispiele, vielleicht wo es intern ist. Vielleicht ist es so, wenn ein Lehrwandler wirklich eine leere Magie wirkt, dann ist das halt von ihm ausgehend. Ja, okay. Aber wenn jetzt sterbliche Magie wirken, ist das immer was Externes. Die benutzen das.
Ja, bin ich bei dir, bin ich voll bei dir. Ich würde sogar auch selbst bei dem leeren Ding, würde ich sagen, nee, die Leere wird von irgendwo gesammelt, sag ich mal. Also sie ist nicht aus ihm, ja.
Ja, aber wenn sie keine Magie benutzen, sondern nur ihre Muskelkraft oder ihre Geschicklichkeit und so, ne, Schurken, Jäger und Krieger und alle Mischklassen, die man sich so vorstellen kann, Klingenmeister, also gibt es ja noch bei den Orks zum Beispiel, dann haben wir ein...
Klingenmeister benutzen, by the way, Magie, ne?
Ja, alle benutzen ein bisschen Magie. Also, da trotzdem sind sie ja nah dran, sie hauen
ja, zu. Ja, alles klar, ich wollte nur, weißt du, wir sind ja hier korrekt, wir wollen hier, ne, sonst kommt wieder so ein Kommentar, hey Maurice, nein, Klingenmeister, ne, der benutzt im Nahkampf auch Magie, ne, weißt du, ich wollte nur, ne?
Ja, aber er ist kein Magier.
Nein, an sich nicht.
Ist er nicht.
Nee, würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht.
Nahkampf, so. Ja. Dann brauche ich doch keine Muskeln, wofür?
Wo packst du denn die Kampfmagier der Kirin Tor rein? Sorry, ich muss jetzt da voll zwischen.
Die machen beides. Die sind Kampfmagier, die sind eine Mischung.
Ja.
Genauso okay. Die, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Die Magic Break? Nee, Spellbreaker.
Spellbreaker, aus Warcraft 3, wo wir jetzt das Set dann tatsächlich in Midnight endlich bekommen werden. Ja, die sind auch mega, mega geil gewesen.
Genau. Die sind auch so dazwischen. Also es gibt so Hybrid-Gedöns natürlich. Aber der eigentliche Gedanke ist, wenn die Charaktere das nicht machen, keine Magie benutzen oder nur wenig, sie benutzen eine magische Waffe, aber benutzen sie ihre Kraft, um sie zu schwingen, dann sind dann ist das ja was Primales, was Ursprüngliches, was aus ihnen heraus, aus ihren eigenen Willenskraft. Und ich würde jetzt den Punkt machen, dass einer der mächtigsten Ressourcen im Warcraft-Universum ist die Seele. Der Wille.
Ja.
Und je näher du in diesem Primalen bist, also dieses Ursprüngliche, dieses nur draufhauen, desto mehr können die auch daraus schöpfen. Und deswegen ist die Wut, der Zorn, so etwas Mächtiges und so etwas Wichtiges für den Krieger. Weil er da seine Seele quasi so ein bisschen zum Überkochen bringt und diese Energie lenken kann. Und darum ist Sagaras auch der mächtigste aller Titanen. Er ist nicht nur magisch befähigt, sondern weil er so viel Zorn in sich hat, kann er seine Willenskraft lenken und daraus auch wieder Kraft schöpfen.
Ich sehe schon, wir machen hier gleich eine Star Wars Sache raus.
Ja, es hat ein
bisschen was. Wir gehen jetzt gleich auf Sith Lord. Nee, also, Teils. Ich würde dir da teils zustimmen. Ich würde sagen, jein. Denn Wut und der reine Zorn. Der Zorn wird, glaube ich, gespeist aus Emotionen. Und das ist was Primales, was Elementares. Und würde ich irgendwo ganz weit irgendwie, würde ich das zu etwas Elementarem hinzuziehen. Aber ich bin bei dir. Also nicht irdische Kraft, sondern ich würde es, keine Ahnung, Chaos ist es dann von mir aus. Wut ist Chaos. Also eine Magieart. Aber der Wille. Ich glaube, der Wille ist tatsächlich eine siebte. Also ich will es nicht siebte kosmische Macht, ich weiß, darauf willst du hinaus. Aber ich würde es nicht als siebte kosmische Macht beziffern. Ich würde es als. Das ist die Realität. Das ist Azeroth. Azeroth ist der Titan der Wille wahrscheinlich. Sowas in die Richtung, weißt du? Also dieses. Deswegen auch so näher man Azeroth kommt, desto eher hat man ja seinen eigenen Willen. Irdan zum Beispiel. Sargeras hat sie getroffen, Azeroth getroffen oder gesehen oder was auch immer. Und hat dann gemerkt, wie toll sie ist oder wie, ne, und wurde vielleicht freier oder sowas. Ich würde das schon als etwas trennen, also Wut und der Wille. Der Wille bringt dich aber dazu, zu taktieren, intelligent zu nutzen und. Für den Krieger ist es zum Beispiel auf seine Wut zu hören, für den Schurken auf seine Fähigkeiten, seine Skills oder so.
Es gibt das Shadowlands-Lore jetzt.
Beste?
Es gibt ja die Mornblades.
Ja.
Also die Gramklingen, die Runenklingen. Und die haben ja die Fähigkeit, Seelen zu spalten, aber vor allem auch zu absorbieren.
Ja.
Und wenn als Charlemagne zu King's Morn geschmiedet wurde, hat man auch bewusst jetzt Arthas Seele in dieses Schwert geschmiedet oder einen Teil seiner Seele.
Ja.
Und ich würde fast, also meine Vermutung ist, das ist, hat nicht nur mit irgendwie Gedankenkontrolle und Anduin brechen oder so zu tun, sondern das hat wirklich diesen Hintergrund von, okay, Seelen haben Energie, Seelen können genutzt werden. Und das passt ja auch voll zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, oder teilweise mit Azeroth und dass es von Azeroth ausgeht.
Ja.
Weil wir ja die Weltenseelen-Saga haben.
Ich muss mal kurz einen Break. Wir reden jetzt am Anfang ja nicht über die Alpha, über Midnight. Machen wir erst hinterher, wenn wir den Spoiler dazu geben. Was ist mit Patch 11.2.7? Nehmen wir das mit rein? Weil es da eine Kampagne gibt, die konnten wir schon spielen.
Achso, ich weiß darüber auch noch nichts, ne? Also.
Ja, aber nehmen wir das jetzt mit rein? Weil das ist ja auch Spoiler in dem Sinne. Aber es ist nicht Midnight-Spoiler.
Ja, wie du möchtest.
Weil, und jetzt wirst du dich freuen, du wirst feiern. Wir spielen in der Kampagne, ich will gar nicht so viel einreißen, weil das ist, ich hab sie selber nicht gespielt, weil sie so geil ist. Ich glaube, das wird die geilste Kampagne in The War Within sein, weil sie halt mit jemand Besonderem ist. Dass ich sie selber spielen möchte, deswegen habe ich sie nicht. Aber ich habe 2-3 Sachen mitbekommen. Und zwar, und deswegen greife ich das auf, wegen diesem Anima-Seelenzeug. Es wird dort eigentlich noch mal ganz deutlich erklärt, wie auch schon in den Chroniken 4, dass die Shadowlands nicht existieren würden ohne die Titanen. Die Titanen haben die Shadowlands geformt.
Oh Mann!
Also, es wird, ich weiß nicht, ob es.
Also, ja.
Ich weiß nicht, ob es klar rauskommt durch das, was wir dort lesen und mitkriegen. Aber es kommt so rüber.
Ich raste so aus.
Jetzt du hast es seit 2 Jahren gecallt, 3 Jahren. Was los?
Ich weiß, aber ich arbeite auch schon seit 2 Monaten dagegen. An dem Video dazu.
Und oh, Scheiße.
Jetzt ist es so, wenn ich das rausgehe, ja, weiß ja jeder wegen dem PTR. Ja, fickt euch doch.
Ich hasse das auch. Nein, ich hab's nur aufgeschnappt. Es kann sein, dass ich das auch falsch reinziehe, ne? Weil, wie gesagt, ich wollte mich da auch echt aber bei dieser Quest spoilerfrei bleiben.
Ich habe den Titel von einem Video gesehen von Nobel.
Ja, genau.
Da steht irgendwie sowas wie, ja, die Shadowlands wurden geretconnt.
Ja.
Sort of oder so ähnlich.
Ja, genau. Ich finde gar nicht, dass es so geretconnt dann wäre, weil eigentlich ist, actually ja, es ist
kein Retcon, weil das ist die Lore und die wollte ich schon erklären immer in meinem Video.
Schon immer und noch nie anders. Ich meine, wir reden seit 3 Jahren über nichts anderes. Und da bin ich auch schon immer mit dir d'accord gegangen, dass wir sagen, der Smaragdgrüne Traum sowie der Shadowlands sind halt natürliche Dinge, die da sind, aber das, was wir sehen, ist halt in einer Blase, in einer.
Ja.
Ne? Ja, ja, genau. Aber das würde dann dazu passen, zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? Die Seelen und so weiter und so fort. Ja, crazy. Crazy, wie dann die Seelen als Macht benutzt werden kann. Ich meine, wir kennen das noch aus einer anderen Quelle. Elun. Elun, Irwische. Elun macht die Nachtelfen so, dass sie nach dem Tod Irwische werden, dass sie wahrscheinlich gespeist wird. Als sie merkt, oh, die Shadowlands haben Probleme, sagt sie ihrer Schwester, boah, ich habe gerade echt dick gefressen, du kannst einen Snack haben, hier nimm die Seelen, dann hast du genügend Macht. Yeah. Ganz klar, Macht, Power. Also irgendwie ist es natürlich schon so.
Ja, und Muisala ist auch ein Beispiel dafür.
Ja, ja, Loa im Allgemeinen. Ne?
Loa allgemein, aber ich finde gerade der Dungeon der Avazite macht das sogar explizit, also kann er richtig zuhören, wo ich glaube, wenn du den dritten oder zweiten Boss besiegt hast oder so, streitet sich ja Bromsandi mit Muisala und da sagt Muisala so, ja, hier sind gar keine leckeren Seelen mehr gekommen und du versteckst die vor mir und so, weil die konsumieren, um selber mächtiger zu werden. Ne?
Ja, ist wie die Lehre. Ne? Also es ist ähnlich wie die Lehre konsumieren zum Aufgehen. Deswegen, ich habe auch noch mal, ich war ein bisschen in Haran da unterwegs, oder kommen wir später zu, aber so diese, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, ne, die Old Gods, Parasiten und dass sie eigentlich wahrscheinlich nur kleine, verkümmerte, kleine Pisser sind, die aber durch das ganze Konsumieren eben ähnlich wie Dimensios überhaupt zu dem geworden sind, was sie sind. Also gerade diese krassen Old Gods. Wahrscheinlich haben wir 10 oder 20 Old Gods auf dem Planeten gehabt, aber die wurden halt direkt mit weggefressen oder so. So, die gab es einfach dann gar nicht mehr so. Sondern die vier Stück, die wir kennen, das waren die, die halt wie Galakrond, wie alles, was dem Verfall anheimkommt, halt fett gefressen haben, ne?
Ja, da gibt's diese uralte Theorie basierend auf, ich glaube, dem Manual von Warcraft 2 oder so. Da stand irgendwie in der Einleitung drin, ja, auf Ur-Azeroth haben die Titanen gegen die alten Götter gekämpft und es starben sowohl Titanen als auch alte Götter. Und heutzutage haben wir das so ein bisschen als Retcon beiseite gepackt. Mhm. Das wurde noch manchmal ausgepackt, als es dann hieß, yo, gab vielleicht einen fünften alten Gott oder so. Da gehen manche Leute noch darauf Bezug und so.
In The War Within haben wir ja auch dazu noch mal Bezug. Mit dem Schwarzblut. Als wir jetzt Interviews hatten zu Midnight und da hat ja jemand die Frage gestellt, ey, was ist denn mit dem Schwarzblut? Habe ich übersetzt, weiß ich noch ganz genau. Und da hat, glaube ich, Maria Hamilton gesagt, ja, das Schwarzblut, das Thema ist jetzt durch, weil es halt von der Farbgebung her technisch nicht zu Midnight passt. Aber wir wissen nun, das schwarze Blut ist das Blut der alten Götter, als sie auf den Planeten unterwegs waren und also auf Azeroth unterwegs waren, wahrscheinlich noch bevor er geformt wurde und eine zweite Schicht drauf geformt wurde. Also, wer weiß, ob da nicht so niedere Old Gods irgendwie waren.
Ja. Die Frage ist halt auch.
So Ilginovs, also, sowas halt.
Ja. Yeah. Also, die. Ich meine. Ich will jetzt nicht Herbert Grönemeyer zitieren, ne? Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein alter Gott ein alter Gott?
Ja, vielleicht muss der eine gewisse Phase, eine gewisse Mindestdingsbums, oder guck mal, man sagt zu Galakrond, er ist der Urvater aller Drachen. War er nicht, wissen wir, war er nicht. Er war halt aber einfach fett, der krasseste, der mächtigste, weil er halt alle anderen gefressen hat. Vielleicht sind die Old Gods halt einfach auch nur die Old Gods, weil sie halt alle anderen gefressen haben, so.
Genau. Das ist, also dass das quasi die sind, die übrig geblieben sind. Und oder beziehungsweise paar sind gestorben und paar haben sich unterworfen und diejenigen, die sich nicht unterworfen haben und etabliert haben, das sind die, die wir dann als alte Götter kennen.
Genau, und dann hat man halt solche Viecher wie Ilgenev oder so, die halt auf dem Weg waren, krasser zu werden. Vielleicht sich aber auch den falschen, nicht Symbionten, aber den falschen Wirt ausgesucht haben. Und
der nicht so viel Potenzial
hatte. Genau, der war halt einfach eine Bad Choice. So. Kann ja auch mal sein. Was will man da machen, ne?
Ja. Also halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, es gibt eigentlich, also so oder so wissen wir ja auch, dass es oder zumindest wird uns das gesagt, dass die verschiedenen Alpengötter unterschiedlich stark sein sollen. Also wir wissen, dass Yasharash als der mächtigste galt und Enzoth als der schwächste. Die anderen beiden, ja, dazwischen anscheinend. Und auch da ist natürlich die Frage, was ist damit eigentlich gemeint? So, ne? Also, weil wenn Enzoth offensichtlich am längsten überlebt hat, ganz schön komisch dafür, dass er der Schwächste ist.
Er ist halt der Gerissenste, ne? Ja.
Genau, er ist der Gerissenste. Er hatte den Backup-Plan. Er war vielleicht auch der Verräter. Vielleicht ist Verrat auch notwendig gewesen zum Überleben.
Das ja, mit Xalatas hat man ja auch gesehen, warum er mit ihr gesprochen hat. Genau. Aber dazu hat Steve Denusa ja tatsächlich mal was gesagt. Stärke in World of Warcraft kann man halt nicht messen, weil wenn wir das machen würden, wäre Nostormu der Stärkste von allen überhaupt, weil er einfach jedes Mal zurückgehen würde und sagen würde, ihr Edge-Badge.
No? Ja, es gibt von, dazu passend zu dem Thema, gibt es ja von Xalatas am Ende von dem Anzurek-Fight, gibt es ja diesen Cinematic, wo Xalatas sagt, die wahre Lektion der Lehre ist, dass nur die Starken überleben. Mhm. Und das ist natürlich eine Referenz an Charles Darwin, Survival of the Fittest. Und das Interessante an diesem Survival of the Fittest-Gedöns von Charles Darwin ist, dass das häufig missverstanden wird mit der Stärkste überlebt. Mhm. Und das ist Quatsch. Also, so weder Charles Darwin hat das so gemeint, noch ist das in der Realität der Fall. Es ist ja nicht so, dass immer die, keine Ahnung, die Muskeln. Mit den kräftigsten Muskeln.
Nee, nee, ist überleben. Quatsch, ist absoluter Quatsch. Es ist, der Stärkste genau, ist halt vom Mind, vom Kopf. Wer kann sich durchsetzen, wer hat die All-Over-Fähigkeiten, Gerissenheit, Lebenswille, bla bla bla. Ne?
Ja. Genau, also fit ist ja, also der Fittest, fit heißt so viel wie es passt. Anpassungsfähig.
Genau, Anpassung
jemand,
vor allem.
Der,
Anpassung,
genau, ja. Genau, jemand, der sich an die Umweltbedingungen anpassen kann. Das kann auch verstecken und flüchten sein. Das kann
deswegen hat es ja das beste Beispiel der Neandertaler. Der Neandertaler ist ausgestorben, weil er sich halt eben nicht, also der Sapiens hat sich nicht weiterentwickelt, der Homo Sapiens, wo vorher abstammt, hat sich weiterentwickelt und hat sich angepasst an die Umgebung. Ja. Ne?
Und das ne, und so gesehen, ja, okay, vielleicht würde Enzoth in den Zweikampf gegen Yasharash voll auf die Mütze bekommen.
Ja.
Das ist nicht seine Stärke. Seine Stärke ist, er hat einen Plan mit fünfmal die Seite wechseln und keiner weiß mehr, wo
aber,
vorne und hinten ist.
Da kann man natürlich aber auch immer noch ein Aber reinschmeißen, um wieder zu deinem Sargeras zu kommen, der einfach mit blindem Zorn, Wut und wahrscheinlich völliger Desillusionierung, Chaos im Kopf. Wir wissen jetzt nicht wirklich, was mit ihm ist. War er vielleicht gefangen? Ist er unter Herrschaftsmagie, der dann in reiner Macht und Kraft natürlich die wahrscheinlich gerissenen Amantul und Norgannon, ich denke mal, das sind so, wenn man auf das Pantheon schauen wird, wird Amantul und Norgannon die wohl krassesten Dudes sein überhaupt. Aber die haben halt das nicht kommen sehen, ne? Vielleicht aber auch Überschätzung, kann natürlich auch sein.
Sich überschätzt. Oder sie haben es kommen sehen, aber also man kann jetzt halt die richtig große Verschwörung aufbringen und sagen,
die wollten.
Ja, die wollten verlieren und so, damit Sargeras zum ultimativen Herrscher wird, damit sie ihm auch die ganze Schuld geben können für alles, was jetzt schief läuft. Aber sobald was auch immer erledigt ist, was erledigt werden muss, kommen die zurück und
sie wollten, dass er Azeroth befreit.
Vielleicht auch das, ne? Vielleicht sind es auch Schuldgefühle, Titan. Dass sie das alles gemacht haben, Schuldgefühle bekommen haben und dann die Strafe über sich ergehen ließen oder sowas.
Weißt du, jedes Mal, wenn wir über die reden, ich habe sofort im Kopf, The Last Titan muss so ein phänomenales, krasses, heftiges Ende bekommen.
Wir können nur enttäuscht werden, aber ich freue mich trotzdem drauf.
Ist so. Vor allem, wie gesagt, gerade wenn ich gesehen habe, was jetzt einfach alles mit Midnight kommt und jetzt auch die letzte Kampagne in TWW und generell, was wir in TWW haben. Ich bin vor kurzem noch mal ein bisschen so zurückgegangen, hab mir noch mal die ganzen Titanenscheiben-Quests angeguckt, bin noch mal so Kampagne durchgegangen und so. Und man muss einfach sagen, egal ob TWW hat seine Stärken und seine Schwächen, weiß man nicht, kann jeder sich für sich selbst einordnen, wo es in seinem Ranking sein wird. Aber lore-technisch, erzählertechnisch, narrative-technisch, ist The War Within mit eins der krassesten Dinge, was wir jemals hatten. Im Bereich Spiele-Segment und vor allem im Bereich World of Warcraft ist es so brutal und sie legen so eine Schippe jetzt gerade noch drauf. Jetzt schon. Ne, mit Quel'Thalas, mit. Ey, das ist. Ich weiß nicht, was da für ein Wind eingegangen ist und ich weiß nicht, wo Chris Metzen auf einmal das noch alles herzaubert und das ganze Team das alles herzaubert. Das ist brutal.
Ja, um ihn selbst zu zitieren, er meinte ja. Früher hat er einfach selbst alles entschieden und gemacht.
Ja.
Und jetzt hört er sich die Vorschläge aus seinem Team an und lässt die machen, wenn es cool ist.
Glaubst du, um mal jetzt so eine kleine Side-Track aufzumachen, glaubst du, Chris Metzen hat sich damals auch ein bisschen zurückgehalten? Sagen wir mal so im Bereich Burning Crusade, Wrath of the Lich King, weil er weiß, weil sie da haben sie ja gerade angefangen zu realisieren, boah, nee, ey, wir machen jetzt Erweiterungen. Wir machen wahrscheinlich auch noch 3, 4, 5, 6 Erweiterungen. So, natürlich ein bisschen Höhenflug dabei. Aber dass man gesagt hat, shit, wenn wir jetzt natürlich komplett auffahren mit dem Lich King und mit Deathwing dann, das kann ja nicht funktionieren. Wir müssen ja immer irgendwie so Bergtal, Bergtal. Und jetzt denkt er sich, scheiß drauf, wir können viel krasser reingehen. Glaubst du, das ist ein Ding?
Vielleicht bin ich da ein bisschen verfälscht, weil ich erst jetzt vor kurzem nochmal Blut und Ehre gelesen habe.
Oh, so Blut gut. Und Ehre. So gut.
Buch von 2001 oder so.
Mm.
Also, Warcraft-Franchise ist auch einfach alt. Auf jeden Fall. Und da, das hat ja Chris Metzen geschrieben.
Mhm.
Und das hat mich nochmal so ein bisschen daran erinnert, was Chris Metzen für WoW ist. Oder teilweise. Was ihn unterscheidet auch von Steve Denusa, Afrasiabi, Dave Kosa, Christy Golden,
im Übrigen
Clark und so weiter.
Mit einem extremen Zusatz, sorry, dass ich reinbreche, mit einem extremen Zusatz von Sam Weiss, die dir.
Ja. Und was eine krasse Stärke von Chris Metzen ist, ist gar nicht mal so dieses, okay, wir haben 6 kosmische Mächte und dann haben wir Vertreter und die betteln sich auf irgendeiner kosmischen Ebene und dann gibt's Repräsentanten und das ist alles irgendwie noch miteinander vernetzt und keine Ahnung, da war Steve den User voll gut drin.
Ja.
Das wird gar nicht appreciated, aber
Xalatas.
Ja, Xalatas ist ein
Kann man nicht oft genug dafür sagen, wie krass Steve den User da Arbeit geleistet hat.
Genau. Chris Metzen hat eine andere Stärke. Und die spielt er auch jetzt über The War Within, glaube ich, aus. Und dann wahrscheinlich auch über Midnight und The Last Titan. Chris Metzen mag Arcs. Ich weiß gar nicht, was ein gutes deutsches Wort dafür ist. Charakterstränge.
Entwicklung.
Charakterentwicklung ist gut, ja. Der nimmt sich so ein paar Charaktere und die lässt er entwickeln über Zeit und versucht damit das alles mitwachsen zu lassen, um die drumherum. Der nimmt sich einfach einen Etrick, um jetzt wieder von Blut und Ehre zu nehmen, ne, einen Ork, und dann schreibt er eine Geschichte um diesen Ork herum und dadurch stellt er dar, wie die Orks sich verändern. Nicht, weil er beschreibt, wie die Orks sich verändern, weil ein Clan sich gründet und so weiter, sondern er beschreibt diesen einen Ork.
Das
ist seine Stärke.
Das ist ja zum Beispiel auch voll geil. In Midnight kriegen wir diese Kantine, ne? Also diese Hearthstone-Taverne, die wir so schon seit, glaube ich, keine Ahnung, 10 Jahren in den Daten haben. Die kommt jetzt tatsächlich, die ist so eine Kantine und da kommen ja immer welche NPCs und erzählen Geschichten. Mhm. Und da kommt halt wirklich Etrick zusammen mit Holbern und erzählen halt von früher. Und, ich weiß es noch nicht, ich hab's noch nicht gesehen, aber genau das ist das. Genau das ist das. Und das ist Chris Metzen. Ich würde sagen, um das grob zusammenzufassen, was zeichnet Chris Metzen aus? Kindliche Leidenschaft. Der hat eine so enormes Feuer. Ich würde niemals absprechen, dass Steve Denusa keine Leidenschaft hatte für World of Warcraft, aber er kann sich wahrscheinlich auch woanders dann irgendwo, okay, jetzt gehen wir in diese Geschichte rein und dann entfache ich mich dafür. Aber ich glaube, Chris Metzen ist Warcraft und nichts anderes. Er könnte nichts anderes.
Er kann auch, ich spreche es nochmal ein bisschen bildlicher an und weniger logisch, er füllt Sachen mit Leben.
Ja.
Vielleicht kann er nicht immer super komplex und gut erklären, was die Horde ist.
Mhm.
Aber er kann verdammt gut für die Horde schreien.
Ja.
Und das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das ist auch seine Stärke. Auch darin, wie er Charaktere schreibt. transportieren einfach, was sie transportieren sollen.
Er ist in diesem Charakter. Es ist ja nicht ohne Grund, dass er Thrall ist, dass er Anduin ist, dass er Sylvanas und dass er Illidan ist. Das sind ja Teile von ihm, das sind ja Persönlichkeiten von ihm, die er in diese Charaktere transferiert, aber gleichermaßen von diesen Charakteren ja auch saugt und dementsprechend weiterentwickelt. Und ach, es ist Leidenschaft. Absolute, unabdingliche, feuerbrennende Leidenschaft. Das ist Chris Metzen. Übrigens, um den Sidetrack zu beenden, würde ich mal sagen, mit Steve Denusa, es gab einen weiteren Entwickler von Blizzard, der mittlerweile Blizzard verlassen hat, der ein Interview gegeben hat über Steve Denusa und über die Zeit von Steve Denusa, der jetzt endlich mal in die Bresche gesprungen ist, weil er es halt darf jetzt, und Steve Denusa verteidigt hat und genau das Datum auch anhand von einem Beweis gehabt, sagen konnte, ab wann Steve Denusa aktiv an der Lore was verändern konnte. Mausoleum der Ersten. Das war das allererste, was Steve Denusa machen konnte. Die gesamten Shadowlands bis Mausoleum der Ersten waren fertig zu dem Zeitpunkt, als sie Afrasiabi rausgeschmissen haben. Und auch das war nur ein so, scheiße, was machen wir jetzt? Was können wir jetzt noch irgendwie tun? Ja. Nachdem Sylvanas tot ist, weggeschmissen wurde im Sanktum, die hätte im Sanktum wohl sterben sollen, das konnte er noch ändern. Sie ist dann nicht gestorben, weil das war der teuflische Plan von Afrasiabi, klar, ne, wie man ihn kennt, Sylvanas erst zugrunde richten und dann sterben lassen. Das war der Anfang, wo Steve Denusa machen konnte und dann halt der Start von Dragonflight.
Afrasiabi hatte auch eine Stärke.
Ja.
Er hatte die Stärke Drama und
stimmt.
So heftige Ereignisse. Leider auch im Privaten. Das ist das Problem.
Ja.
Aber das war sein erzählerisches Mittel. Mhm. Und ich glaube, da waren auch Steve Denusa und Afrasiabi einfach nicht kompatibel.
Also
ich glaube, das musste irgendwann zu Problemen führen.
Ja, vor allem, wie gesagt, Afrasiabi war ja natürlich auch hat ja natürlich extremst viel anderen Dreck am Stecken und es gibt ja Gründe, warum er rausgeschmissen wurde. Aber ja, das zeigt.
Schaffen bei Blizzard, das ist.
Vor allem zu der damaligen Zeit. Jetzt ist ja was anderes, aber zu der Zeit, da rausgeworfen zu werden, wegen den Sachen, die quasi literally einfach von oben abgesegnet wurden, puh, das ist schon wirklich eine harte Nummer. J.L. Bragg und so. Egal, auf jeden Fall einfach nur noch mal um Steve Denusa immer wieder, und das sollte man, glaube ich, die nächsten 10 Jahre noch tun, immer wieder zur Seite zu springen. Er ist echt an echt nicht schuld. Also wirklich, dem kann man nicht Shadowlands vorwerfen. Wirklich nicht. Also gar nicht. Ja.
Also man kann es Blizzard vorwerfen, weil offensichtliches Missmanagement, das darf halt nicht passieren.
Ja, da war ja alles kacke. Shadowlands hätte ja durchaus ein richtig solides, gutes und krasses Add-on werden können. Das Potenzial ist ja da, das sieht ja jeder, glaube ich.
Ja.
Ich meine, das waren ja nur die Verkaufszahlen. Es war der höchste Boom, den eine Erweiterung jemals hatte. Das Cinematic rund um Sylvanas war der krasseste Boom, den World of Warcraft je hatte. Der war ja krasser als Wrath of the Lich King. Wenn man von den nackten Zahlen spricht, die Blizzard uns ja gegeben haben auf dieser einen Con. So, dann sieht man ja, wie die reingegangen sind und wie die da waren. Ne? Aber war halt Missmanagement.
Und das korreliert natürlich, aber auch die ganze Lore-Community ist zum Anfang von Shadowlands komplett nochmal explodiert. Das war seit Legion nicht so krass.
Ja, voll.
Also, voll. Alle Leute haben da angefangen, okay, wie ist das Reich des Todes? Wie funktioniert das? Ist der Kerkermeister jetzt wirklich der Oberste? Oder ist hinter dem Kerkermeister noch jemand anders? Und so weiter. Und dann,
Primus. Allein nur diese Geschichte von Primus, nicht Primus. Das war so insane wie die Sache mit Xalatas. Das ist so eine mindblowing Geschichte gewesen. Links, rechts, dies, das, hast du nicht gesehen? Komplett crazy einfach. Manchmal wünsche ich mir, stell mal vor, wir kriegen noch mal eine Art Shadowlands mit Chris Metzen, mit den Mitteln, die sie jetzt haben, mit den, wie sie jetzt an Sachen rangehen, wie sie jetzt Narrative delivern. Boah, das wäre geil. Aber deswegen fände ich es einfach umso geiler, dass auch jetzt in dieser nächsten Kampagne, wir gehen ja definitiv in den Maw, das wissen wir schon, wir gehen in den Maw zurück. Und ich finde es geil, wie Chris Metzen das honort und wie er da hingeht und sagt, Chroniken 4, auch jetzt, wie er so Sachen mit reinnimmt und einfach zerrt, ne? Das ist halt schon
cool. Also es wird gerade so ein bisschen meme-mäßig in den Chat geschrieben, ne? Aber ich würde fast meine Hand ins Feuer dafür legen.
Ja, ich auch.
Dass der Primus
ja.
eigentlich hinterm Kerkermeister gestanden ja. hätte, hätte Afrasiab die Shadowlands geschrieben. Also ja. bis zum Schluss.
Bin ich dabei. Der wär, Primus wäre der Endboss von Shadowlands gewesen.
Weil es liegt so auf der Hand, es passt so viel ja. zusammen. Es passt zu den Konzeptarts, die halt.
Ja, auch wie der da gefesselt war und alles. Und so. Alles.
Ja, wie er gefesselt war.
Und das waren ja noch mit die letzten Kampagnen.
Gibt es Sinn. Es eigentlich ist, das ist die Story, die war, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die Story, die eigentlich hätte erzählt werden sollen. Dass der Kerkermeister quasi auch nur kontrolliert wurde und ja, aber.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Primus das Gegenteil von Amantul quasi so ist. Also Amantul, wenn wirklich die Titanen die Shadowlands geschaffen haben, geformt haben, dass Amantul wahrscheinlich sich selbst in den Primus geschaffen hat, ein Teil von sich und so. Und dementsprechend krass war dann der Primus, weil er vielleicht durch die Shadowlands an Sachen kommen konnte, an die Amantul nie kommen konnte, weil er irgendwie eingebremst vom anderen Pantheon oder was auch immer war. Und deswegen war der Primus eigentlich der absolute ja. Motherfucker und der war richtig crazy unterwegs. Ja. Glaube so ich auch.
Interessante Frage, auch gerade wieder im Chat, wie man den Primus wiederbringen könnte.
Genügend.
Also vielleicht zu The Last Titan, wenn wir mit der Geißel zu tun haben.
Ja.
Könnte man überlegen, da was zu machen.
Aber auch, wenn du überlegst so, wir müssen vielleicht die. Wenn wir sagen, die Shadowlands und der Smaragdgrüne Traum sind Taschendimensionen, die wahrscheinlich von Azeroth gezehrt werden. Azeroth in der Mitte, links, rechts die Taschendimensionen, die beiden. Die beiden speisen sich vielleicht gegenseitig oder wie auch immer. Also egal, so oder so, was wir mit Azeroth tun werden, sie wird geboren, wir müssen sie retten, wir müssen ihren Kokon wieder schützen oder. Egal wie, wahrscheinlich haben das Effekte auf diese beiden Welten, Smaragdgrüne Traum sowie Shadowlands. Wäre es dann nicht cool, wenn wir aus den Shadowlands sowie aus dem Smaragdgrünen Traum dann jeweils Hilfe empfangen? Man könnte ja dann sogar sagen, wenn man so weit gehen würde, Elune ist die Herrscherin, Gebieterin, die overall aus dem Smaragdgrünen Traum, eine richtig krasse Dame dort, dann Azeroth und dann ist vielleicht der Primus der absolute Oberboy von den Shadowlands. Und jetzt überlegt euch mal nur im Kopf, was das mit einem macht, wenn man den Primus mit Elune in der Welt von Warcraft gleichsetzen würde. Das zeigt ja schon, wie heftig der sein könnte.
Ja, ja. Also.
Geil.
Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich hatte auch damals während Cortia, weiß nicht, ob es das noch irgendwo gibt auf YouTube, aber während Cortia habe ich halt überlegt, ob Elune Gegenstück zum Kerkermeister ist.
Ja.
Weil ich geglaubt habe, Sachen zu sehen in Cortia. Das war sehr weit interpretiert und so, weil es immer so ist, wenn man über Elune redet. Aber ich sehe das auch, dass sie, also wenn man dieses Gegenstück Leben tot machen will, dann hat man sie sehr schnell hochgerankt. Oder man macht sie davon unabhängig, aber verbindet sie trotzdem damit. Sie könnte ja auch sowas sein wie, du hast halt Azeroth, du hast den Smaragdgrünen Traum und die Shadowlands und die sind ja an Azeroth gebunden. Aber wie sind sie an Azeroth gebunden? Pass und das ist Elune, die Bindung selbst.
Pass mal auf, man könnte den Primus auch bringen, wie Malfred gerade schreibt, eben durch diese Runenklinge. Wir wissen, der Primus hat absolut das Wissen. Stell es mal vor, wir haben halt eben diese Macht Shadowlands und Smaragdgrüner Traum. In den Shadowlands ist halt der Primus und wir fügen beides irgendwie nah ran an Azeroth. Und dadurch kommt der freie Wille vom Primus zurück, der vielleicht wirklich ein Avatar von Amantul ist. Und dadurch kriegen wir dann erst alles raus. Der Primus könnte halt wirklich der Schlüssel sein, der uns die Wahrheit über Amantul, also Elune könnte uns und Azeroth die Wahrheit darüber geben, dass sie eingesperrt waren, wie ist das überhaupt alles gewesen und ne, wie ist ihr Ablauf. Aber der Primus könnte uns die Wahrheit tatsächlich über die Titanen bringen, über die Herrschaftsmagie, dass er selber die erfunden hat oder von Amantul hat und Sargeras über Herrschaftsmagie reingeritten hat und so. Da ist so viel, aber gerade das mit der Herrschaftsmagie, mit den Runen und all dem, das ist etwas, was uns der Primus in The Last Titan beibringen könnte. Zeigen könnte, erklären könnte, weil er vielleicht nah genug an Azeroth rankommt und dadurch frei ist.
Ja, ich fände auch witzig, wenn es. Also, man kann es auch haben, da glaube ich nicht, dass er nochmal kommt. Ich musste gerade an Ferim denken.
Oh, okay. Und
theoretisch lebt er ja noch.
Ja,
der Irre aus Seraph Mortis. Und dass der halt immer weiter forscht und dabei immer weiter natürlich auch durchdreht. Also, er ist schon überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. aber dass er die Schlüssel quasi zieht, dass er merkt, oh, Moment mal.
Imagine, wir haben den im Mausoleum der Ersten zurückgelassen, ne? Der kann da gerade, ja. Man muss das ja, das ist ja fast wie Karasan, ne? Der hat da unendliches Wissen vor sich und irgendwann wird er auf irgendwas stoßen, was halt irgendwie crazy ist, ne?
Ja, dass die Titanen irgendwie was vergessen haben zu löschen oder.
Ja, eine Direktive oder sowas.
Ja, oder dass er halt einfach eins und eins zusammenzählt, so wie wir das halt auch machen und dann auf diese Theorie halt weiter verfolgt und dann dafür nach Beweisen sucht und dann fragt er den Primus und der Primus, vielleicht checkt der Primus das selbst nicht, ne? Aber kann sobald sein, er auf den Gedanken gebracht wird, dass dann diese, dass er dann erwacht.
Ja, du kannst auch da eine Venari ins Spiel bringen, ne? Firem kann Venari kontaktieren, weil die kennen sich ja im ganz groben Sinne und da kann er sagen, hey, ich habe hier was gefunden und so, und dann Venari, wie sie ist, ne, bam, 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 zack, ist bei uns und so. Und dann hat man eine Brücke sofort geschlagen, ziemlich schnell. Das geht halt prima. Und vielleicht hat das auch dann irgendwann mit Karesh zu tun, einfach nur, dass Karesh ja wieder aufgelebt wird oder sowas. Vielleicht packen wir Karesh into Azeroth, Licht, Leere, dies, das. Oh, geil. Ja,
Venari könnte halt fragen, yo, können wir im Mausoleum der Ersten nicht hier so einen geilen Baum so drucken, irgendwas halt, ne? Weil die haben ja eine Schöpfungsmaschine da einfach.
Ja.
Und die wollen ihren Planeten neu bauen. Also.
Das ist halt, Venari ist halt ein sicker Joker, ne? Venari ist ein absolut geil geplaceder Joker, der für alles herhalten kann. Für so vielen unterschiedlichen Shit. Und das war mal Medivh. Medivh war mal genau dieser Joker, nur Medivh wurde viel zu stark und kann nicht mehr so gesetzt werden. Medivh kann nicht einfach kommen, weil der macht dann halt alles so. Der müsste halt einfach alles regeln.
Das ist lange her. Das ist auch ein. Beziehungsweise, das war lange ein Problem. Sie können es jetzt mit Lorewalking lösen.
Ja, das stimmt.
Einmal nochmal kurz, lass uns alle neuen Spieler, die halt nicht Warcraft 3 und so gespielt haben, lass sie durch Lorewalking noch mal kurz beibringen, wer eigentlich Medivh ist.
Kann natürlich sein. Dennoch ist, finde ich halt, Venari. Khadgar hätte mal so ein Joker werden sollen, wurde aber viel zu persönlich. Also er wurde viel zu nahbar, viel zu
zu viel der für Azeroth.
Genau, der war zu greifbar. Der war unser Buddy, unser Kumpel. Wir haben mit dem gemacht. Venari ist so cool noch weit genug weg, aber nah genug dran, so. Das ist echt ein cooler Charakter. Haben die gut gemacht, genau wie Denathrios und so.
Das ist ja auch in dem Fünfmann-Dungeon auf Karesh so, wenn du da die Weltenseele und so weiter wieder herstellst.
Ja, geiler
Dungeon. Und Denari sagt, ja, hier, geiler Ausblick, lass uns das mal genießen. So, genug. Ja. Wieder an die Arbeit.
Venari ist cool. By the way, Shoutout für diesen Dungeon, cool, ne? Also das ist narrative gesehen, glaube ich, einer der krassesten, also schönsten und tollsten Dungeons so. Das ist wirklich, wirklich gut.
Ja, ich mag den Dungeon und den Raid auch sehr gern.
Ja,
Karesh an sich, coole Skybox, aber das Gebiet ist doch etwas ermüdend und eintönig, aber
ja, Raid schwierig, schwierig. Das Gebiet ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer. Ich verstehe den Take.
Ja, die Echo Domes mag ich, aber die Ruinen sind so langweilig. Die Ruinen hätten ja Potenzial gehabt.
Ja, ich glaube, da ist dann so die wenigen Momente, wo man tatsächlich merkt, Blizzard, hier hättet ihr ein halbes Jahr dann doch mehr Zeit gebrauchen können, um das Gebiet zu entwickeln und dem einen Charakter zu geben, diesem Gebiet. Ist natürlich schwierig, einer Wüste, zerteilte, zerstückelten Wüste im Weltraum eine Seele zu geben, aber hat alles in Argus zum Beispiel funktioniert. Argus hat wunderbar funktioniert.
Zeratmortis hat funktioniert. Ja. Also das haben sie schon besser gemacht in der Vergangenheit.
Ja. Das ist so eine der wenigen Momente, wo man momentan sagen kann, ja, hier spielt dann vielleicht doch diese Geschwindigkeit eine Rolle. Ja, aber muss man wirklich, wirklich sagen, das ist Meckern auf extremst hohem Niveau gerade eben, für wie sie Content pushen, wie gut, wie qualitativ. Nee, das ist wirklich krass hohes Meckern.
Die Quests sind sogar gar nicht mal bad.
Überhaupt nicht. Die Kampagne ist absolut insane. Man muss auch sagen, diese Echo Dome-Kampagne. Und dann natürlich diese Endkampagne im Echo Dome mit Venari, mit den Seelen-Dudes und so. Das ist guter Shit, Mann, auf jeden Fall. Ne?
Ja, und die Bücher sind auch nice. Also ich weiß ja, ich liebe die Energiedynamik des Multiversums.
Allein dieses Buch zu schreiben, ich will gar nicht wissen, wie sehr sich da Leute den Kopf zerbrochen haben, halt auch gegenzuchecken, dass die keinen Scheiß da reinschreiben. Weil das ist ja, glaube ich, das Schlimmste an diesem Buch, dass es ja auch funktioniert. es funktioniert. Das ist ja heftig.
Ja, es ist wild. Von daher, ja. So, ich würde jetzt an, da würden, also
in den Alpha-Bereich. Wir gehen in den
Spoiler-Bereich.
Ja, wir gehen in den Alpha-Bereich rüber. Ich werde aber definitiv, nur um das schon mal zu sagen, ich will mit auf jeden Fall noch mal über Krieger reden in den nächsten Folgen, aber ich will mich da noch zu zwei, drei Sachen einlesen, nämlich Trolle, Krieger, Armani-Krieger und sowas. Ich glaube, ich habe da was im Kopf.
Die Axtwerfer.
Ja, nicht die Axtwerfer, die Schattenwirker, wo die ihren Ursprung her haben und so. Und bei den Blutelfenkriegern gibt es nämlich zum Beispiel auch. Ich glaube aber, das ist noch ein sehr spannendes Thema für die Zukunft. Da können wir reingehen. Gut, wir kommen zum Spoilerbereich. Jetzt wird die Spoiler auf dem Porsche hinten ausgefahren. Ne? Der Christian Lindner freut sich. Markus Söder zieht eine Flappe. Haben wir den auch mal wieder erwähnt? Schon lange her.
Ja, ist doch hier. Warst du Oktoberfest? Bist ja Bayer.
Geh mir weg, bitte. Boah, das ist der ekligste Ort auf Erden. Nee, wir gehen rein. Ich würde hier tatsächlich als erstes auf die Bücher eingehen. Wir haben in Haranda, die Zone, die jetzt aktuell in der Alpha gerade verfügbar ist, haben wir schon Bücher gehabt. Die sind sogar schon auf Deutsch und jetzt kann ich auch gleich Werbung machen. Tada! Sie sind auch schon in unserem Bücherarchiv auf chromi.de zu finden. Just say, wir haben so ein Bücherarchiv. Ich schalte mal kurz die Szenerie um. Und dann würde ich sagen, lese ich mal einen vor und dann bearbeiten wir Buch für Buch. Sind nicht so viele, ist nicht so krass, sind eher Tafeln. Ich erkläre da auch gleich was kurz. Hier ist und zwar unser Bucharchiv. Habt ihr das? Ich kann hier direkt mal auf Midnight. Hätte ich eigentlich direkt schon machen können. Und es sind so, wir kriegen ja einmal mit Midnight ein Feature in Haranda mit diesen Wandmalereien. Das ist jetzt das nicht. Das ist auch nicht verfügbar, das kommt erst in 2 Wochen. Das sind wirklich ganz normale Bücher, die dort stehen. So, wir nehmen das erste. Vergisst nie die alten Mythen. Vergisst nie die verbannte Finsternis, die weiter unten schlummert. Vergisst nie die Schrecken, die unsere Ahnen auf ihrer großen Reise begegneten. Vergesst niemals, was uns in diese neue Heimat geführt hat, die wir Haranda nennen. Denkt stets daran, dass wir von der Tradition geeint sind und zusammenhalten. Das Lied weist uns den Weg für die Göttin, die eines Tages in ihre Wiege zurückkehren könnte. Ich würde sagen, ich mache kurz alle 5. Das sind alles nur so Dingsbums-Seiten-Dinger. Aber die ergeben ein Gesamtbild, sag ich mal. Das zweite. In diesem uralten Runenstein ist das Gesicht eines Haranir graviert, der auf eine auf der Seite liegende Mondsichel blickt. Unter der Mondsichel befinden sich 2 Pfeile und ein Speer. Eine in mystische Gewänder gekleidete Gestalt hebt ihre Hände und versucht, die Waffe zu erreichen. Die Gravuren erinnern an urtümliche Waffen der Kaldorei. Aber die Gestalt wirkt eher wie ein Troll. Nochmal Achtung, die sind in Haranda, diese Gegenstände. Das dritte. Es waren in den Jahren nach dem Aufstieg der uralten, geflügelten Bestien, die nicht einmal wir zu jagen wagten, dass der Steinmensch in unser Land kam. Er versprühte seine Worte wie Gift und sprach von einem besseren Leben unter den wachsamen Augen seiner Meister. Er versuchte, uns mit Geschichten der Armeen zu kaufen, die die uralte Finsternis aus der alten Welt verbannt hatte. Wir hatten kein Interesse an seinen Geschenken oder seinen Drängen. Was erlaubte er sich, uns von einer perfekten Gestalt zu erzählen, wenn wir von der Göttin geschaffen waren? Wir waren damals perfekt und sind es noch immer. Das vierte. Na, wir machen das zuerst. Wir verließen die Oberfläche, denn es war Zeit für uns, dem Ruf zu folgen, das Lied aus der Tiefe und somit die Stimme der Göttin zu suchen. Einige sorgten sich darum, was die geringeren Trolle in unserer Abwesenheit tun würden. In unseren Augen waren sie damals Kindern gleich. Wir wussten, was an mystischen Orten lauerte. Wir stießen in verstoßene Bereiche der alten Welt vor, als die Trolle noch in ihrer Entstehung begriffen waren. Wird es immer noch unsere Sorge sein, wenn sie die weiter unten schlummernde Finsternis wecken? Liegt es noch an uns, diese Welt zu retten, wenn sie in Flammen ihrer Neugier aufgeht? Hoffnung bedeutet, darauf zu vertrauen, dass sie unsere Warnung erhört haben. Jetzt das Letzte. Unsere Ahnen erkannten die Bedeutung von Traditionen. Dies zeigt sich im folgenden Gedicht, das auf die große Reise zurückgeht. Unsere Traditionen machen uns stark, lassen unsere Gesellschaft gedeihen und sorgen für Gemeinsamkeit. Das Lied jetzt. Die Heimat der Sternenkinder ward vernichtet. Die gefallene Königin Waffen gegen Brüder richtet. Das Volk mit den Hauern erlag und muss weichen dem Aufstieg von erstarkten, vereinten Königreichen. Sie kommen aus einer zerschlagenen Welt, in vielen Kriegen so manch einer fällt. Nachdem die Eiseskälte des Nordens vergeht und der Geist aus seinem Käfig schwebt, nachdem das Heer der grünen Flammen erliegt und die Bestie der Lüfte nach Hause fliegt, werden die Lichtlosen endlich zurückkehren und eine den Thron der Finsternis begehren. In Schatten wird sie die Welt hüllen und das Lied der Göttin mit Furcht euch erfüllen. Horcht auf, ihr trostlosen Lied, ihr Narren, in ewiger Dunkelheit wir sonst verharren. Alles klar. Das war die Bücher. Bist du vom Stuhl gefallen? Nee. Nein, bist du nicht. Okay.
Das ist krass, das ist krass. Also, das ist super viel.
Heftig.
Vor allem Nachtelfen und Trolllore.
Ja.
Aus der Perspektive der Haranir. Was sehr spannend ist. Weil sehr viel Lore, die wir zu denen haben, ist immer nur aus deren jeweiligen eigenen Perspektive. Und ich glaube, an vielen Stellen, da willst du mit mir übereinstimmen, ist entweder die Rede von Azeroth, Elun, den Titanen oder Vertretern von denen. Mhm. Und das ist natürlich spannend.
Zum Beispiel bei diesem Steinmensch, da wissen wir es leider durch die Kampagne, dass es Freya ist.
Ja, yeah,
also okay. Freya, wo wir ja immer diesen Zug gepackt haben, dass wir dachten, die Harandar sind die von Freya Verteidiger für die Wurzeln. Dabei haben sie Freya abgelehnt.
Nee, nee. Also das, also weiß ich nicht. Wir haben schon, also ich habe glaube ich schon häufiger darauf verwiesen, dass in dem Buch von Eluna hier getrennt wird, dass da einerseits die Wächter kamen, die die Wurzeln beschützen und dann später Leute sich nochmal niedergelassen haben, dass das zwei verschiedene Sachen waren. Mhm. Aber dass sie sie ablehnen, ist spannend. Oder dass sie die Lehren der Titanen ablehnen.
Ja, aber auch Freya, weil Freya ja in der Theorie eher Elun und allen sowas hingezogen wird. Aber ja, ich meine generell, die Bücher sind können wir jetzt doch sagen, Azeroth ist Azeroth gut?
Das weiß ich nicht. Ist das die Finsternis? Aber Azeroth ist ihre Göttin, glaube ich.
Sicher?
Aber Azeroth, ja, Azeroth ist ihre Göttin, aber Azeroth könnte trotzdem die Finsternis sein, weil sie, wir wissen ja, dass die Göttin weg ist. Also die denken nur, die ist weg. Mhm. Aber es kann auch sein, dass Azeroth in die Finsternis gefallen ist. Mhm. Also früher war Azeroth nice, bevor sie auf Abwege geraten ist. Und jetzt beschreibt sie.
Und jetzt Albträume hat, ja.
Ja.
Krass ist halt, dass hier nochmal ganz klar bestätigt wird, dass die Welt anscheinend ja neu geformt wurde und wirklich eine zweite draufgepappt wurde. Na, das können wir hier quasi, finde ich, ja, als nochmal eine Evidenz dazu sehen, dass die Welt nochmal eine zweite Layer gekriegt hat. Ich bin mir nicht sicher, ne?
Also, ich lese gerade noch mal so, ne? Zum Beispiel, vergisst nie die verbannte Finsternis, die weiter unten schlummert.
Mhm. Ja, aber da waren sie noch oben. Da waren sie noch auf der Oberwelt, was es wahrscheinlich die mal, Gefängnisse der Old Gods sein könnten, ne?
Ja, es gab aber schon mal eine Finsternis, und die verbannt wurde, und das war der Kerkermeister. Der Schlund, wo das Finsternis bezeichnet. Ich sehe nur Finsternis. Ah, das sind
ja, 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 ja.
Aber Sylvana stirbt und sie sieht nur Finsternis.
Oh, weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde. Ich würde das Schwarze Imperium als Finsternis. Das steht im Buch. Ja, 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 aber ich würde das nicht hiermit suggerieren, sondern ich würde es eher als das Schwarze Empire.
Nee, nee, ne? Nee, nee, nee. Natürlich ist nicht der Schlund gemeint. Auf gar keinen Fall. Also, gehe ich überhaupt nicht von aus. Ich will nur darauf. Also, es ist ein Fraktal. Das ist der Punkt. Es ist die gleiche Geschichte, nur anders. Die Geschichte ist die gleiche. Die Gesichter ändern sich, die Geschichte bleibt die gleiche. Um nochmal die Kapuzenstatue aus Cortia zu zitieren.
Ja.
Aber das spricht eher. Wobei es. Oh, ich wollte gerade sagen, das spricht gegen Azeroth, aber überhaupt nicht. Das spricht überhaupt nicht gegen Azeroth. Guck mal, die Titanen haben Azeroth ja gefangen genommen. Nimm mal das Wort Finsternis weg. Vergiss nie die Verbannte, die weiter unten schlummert. Azeroth schlummert.
Also ich glaube auch, gerade wenn man diese Zone sieht und was jetzt gerade auch Malfred nochmal schreibt, ich hätte es auch so interpretiert, und das ist das, was ich mit dir heute drüber quatschen wollte. Wir haben sehr viel in dieser Zone rumgehangen. Geil ist auch nochmal für dich als Side-Note zum Wissen. Das ist ja so ein quasi so ein runde Insel, ähnlich wie Teldrassil, ne? Außen Berge geht's runter und da sind dann so Wolken. Wenn du in diese Wolken gehst, dann kommst du in die Zone Nihil, lateinisch nichts, ne? Mhm. Oben ist so eine Wiege. Das Ding heißt auch Wiege. Also man geht auch von der Kampagne und allem her aus, dass da Azeroth drin gelegen hat. Also da war Azeroth drin. Ja,
ihre Göttin halt. Also,
genau, ja. Und dann wurde sie halt verbannt, wahrscheinlich in diese Ringe, ne? Die die Titanier benutzen, um etwas zu, ja, weiß ich nicht, einzusperren, wie auch immer. Woraus wahrscheinlich dann auch geformt wurde der Shadowlands und der Smarkode Traum, um, weiß ich nicht, um irgendeine Arbeit an ihr zu verrichten oder so, oder sie träumen zu lassen, damit sie eingesperrt sein kann, aber nicht stirbt oder sowas. Boah, ich hab da so ganz wirre Sachen zum Kopf, warum das so sein
ich
könnte.
Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich das her habe. Es gibt irgendein Universum, wo es einen Gegner gab, der nicht besiegbar war. Und die Lösung war, dass man aber gegen ihn unendlich lange kämpfen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wo es herkommt, aber vielleicht fällt es irgendjemand ein, welcher mythologische Bezug oder popkulturelle Bezug das war. Ich habe das so gerade irgendwie im Kopf. Was ist, also jetzt Spekulation natürlich, die Titanen haben Azeroth eingesperrt mit etwas anderem zusammen und die bekämpfen sich die ganze Zeit. Ist das eine Möglichkeit? Weil da kriegen wir diesen Widerspruch gelöst.
Du meinst die Shadowlands kämpft, muss ja nicht um den Kämpfen im Kämpfen-Sinne sein, sondern
könnte Dr. Strange, ja genau, Dr. Strange mit diesem kosmischen Wesen, wo er einfach immer und immer und immer wieder gegen gekämpft hat.
Ja, ja, stimmt.
Ja, Dr. Strange war das. Und letztlich hat er dann doch einen Weg gefunden, ihn zu besiegen. Aber der Punkt ist halt, okay, die verbannte Finsternis, es ist was verbannt worden, diese Ringe, aber die Titanen wussten, okay, dieses Gefängnis wird nicht halten. Es sei denn, sie schaffen es, die Finsternis mit etwas beschäftigt zu halten. Und deswegen haben sie auch Azeroth eingesperrt.
Okay, ja. Ja, ja, ist ein Guess, wo ich den ich fühlen kann. Den kann ich fühlen, auf jeden Fall. Ja. Und dafür mussten sie aus dieser Wiege rausnehmen und quasi einen zweiten Planeten drumherum bauen. Und deswegen konnte sie nicht weiterentwickeln, weil sie aus ihrer Wiege raus war.
Ja. Und jetzt mal, wenn sie aufschreit, jetzt gerade in der letzten Zeit, vielleicht droht sie den Kampf zu verlieren oder sowas.
Ja, oder vielleicht ist was passiert, was einfach die Titanen gar nicht mit einberechnet haben. Vielleicht ist jemand mit in diesem Gefängnis drin. Die Leere. Die Frage ist ja auch, um dir ein bisschen so das Bild zu geben von Haran da, weil das ist eine wirklich krasse Zone und das ist das, was ich vorhin mit meinte, was sie mit Midnight abliefern, also nicht nur das am Sonnenbrunnen, das hat mich absolut geflasht, was da Narrative, ne, hier mit Tyralion und Arathor und was jetzt in dieser Kampagne 10.2.7 kommt mit Sylvanas und Vilresa und wir kriegen Reveries und Sylvanas Contents und all das und am Sonnenbrunnen, da passiert so unglaublich krasser Shit, der ganz TWW in Schatten stellt und das will was heißen. Aber Haran da, du kommst in diese Zone und es kommen vier große Wurzeln von oben. Wir starten quasi, also der Übergang zu Haran da ist an diesem großen Baum, wo wir gesagt haben, könnte der Mutterbaum sein in Quel'Thalas, ne? Wir haben von diesen großen Bäumen vier Stück. Das sind anscheinend Nachkommen von dem Mutterbaum aus Quel'Thalas. Und Orvena geht einfach zu diesem einen Baum hin, toucht ihn an und baut ein Portal und kann damit quasi dann, also auch über diesen Mutterbaum, der ja quasi nichts mit den großen Mutterbäumen der Nachtelfen oder so zu tun hat, ne, der grünen Drachen, sondern das ist ja etwas gänzlich anderes, aber eben ein mächtiger Baum. Und über den kann sie einfach dieses Wurzelportal aufmachen und sagen, so, wir gehen jetzt nach Haran da. Und Achtung, ne, die könnten euch scheiße finden. By the way, der Einzige, der uns begleitet, ist Haldurion, der eben sagt, ich konnte die Lichtblüte schon immer spüren. So, druidisch, ne? Wie halt die Fast Rider ja eben nun mal sind. Deswegen, die waren ja schon immer sehr druidisch. Und deswegen kommen auch bald Blutelfen-Druiden, also das ist Safe Call. Auf jeden Fall starten wir dann in der Wurzel von Bellamef, Amir-Drassil. Und dann hast du an allen vier Ecken quasi dieser ist zwar ein runder Kreis, aber du hast halt, ne, wenn man jetzt so vier horizontal Nordwest, Südost mit, kommen halt vier Wurzeln runter. Amir-Drassil, Tel-Drassil, noch am Dampfen, by the way, also wirklich auch unten verbrannt. Nord-Drassil und Shala-Drassil. Das sind die vier Bäume, Wurzeln, die namentlich runterkommen. Du hast auch den Riss von allen dort. Also der Riss kommt an deine Seite rein. So
sind ja eigentlich alle wichtigen Bäume.
Ja, ja, genau. Also
es gibt halt noch
Amir-Drassil ist der Originalname. Der heißt ja Vor-Drassil.
Ja. Mhm. Und der wurde ja auch gefällt.
Ja. Genau, Vor-Drassil aus Nordland fehlt. Was halt das Krasse ist und
der Vordrassil aus Nordenfield, genau, aber der wurde gefällt.
Das genau.
Den meinte ich ja.
Und dann hast du in der Mitte der Zone oben quasi Wurzeln, die wie eine Hand runtergreifen, ja. Aber nicht bis am Boden gehen, sondern die bleiben in der Luft. Und da drin scheint auch so eine Art Sonne zu sein. Also es ist absolut hell. Das ist der Grund, warum es da unten Licht gibt. Das ist unglaublich hell. Fliegst rein bis tot. Aber wirst rausgeportet. Und das ist die Wiege. Wichtig noch ist, all diese vier Bäume treffen sich in der Mitte der Zone mit so einer Mini-Wurzel noch, ne? So die große, also wirklich absolut übertrieben dicke Wurzeln kommen und gehen immer weiter und treffen sich in der Mitte. Und da ist Haran da. Das ist das Hauptzentrum von Haran da. Das, wo die Haran hier leben.
Ich bin mir nicht. Pass auf. Auf der einen Seite passt sehr viel dazu, dass in dieser Wiege Azeroth war, ne? Oder ist. Oder war nicht.
Ja, kommt
ist,
auch dort war. So rüber tatsächlich.
Ja. Auf der anderen Seite erwarte ich das nicht. Weil warum sollte Azeroth dort geboren worden sein? Mal so gefragt.
Dort in der Wiege gewesen sein. Weil, und jetzt pass auf. Azeroth ist unter Elun. Elun ist die krassere. Elun ist die eingesperrte. Elun ist also ebenfalls eingesperrt, weggesperrt. Elun ist diejenige, die die Weltenseelen nicht geboren hat. Das möchte ich jetzt nicht so sagen, aber geschaffen hat oder vielleicht geerntet hat. Ist auch so ein geiler Begriff, der mir da gekommen ist. Und sie hat diese Seelen in Planeten, in Wiegen gesteckt, um sie dort halt sicher zu wiegen. Auch Amantul, vielleicht auch irgendwann mal Sargeras oder so. Sie ist diejenige, die das dort getan hat. Aber die Titanen, wie sie sind, überheblich und denken, sie können die Schöpfung ändern, die haben sie da rausgenommen. Aber Elun kann halt keinen. Elun ist außenrum. Sie kann auf diese Taschendimension Realität nicht wirklich zugreifen. Sie kann immer nur über eine Nachtkriegerin agieren. Sie kann über irgendwelche Sachen so agieren, aber nicht direkt eingreifen. Sie ist es auch, die uns ja leitet zu dem Ding, die Haranir vielleicht leitet und so weiter und so fort. Das heißt, sie versucht uns dort ja hinzuschieben, dass wir Azeroth helfen. Vielleicht ist es Elun gewesen, die Sargeras dazu gebracht hat, das Schwert dort reinzurammen.
Also, das passt halt zu der Legende von Eluna hier, ne?
Ja.
Wo es heißt, dass Eona und Elun in Liebe zueinander diesen Baum gepflanzt haben.
Mhm.
Also ich weiß jetzt nicht, ob wir sagen, okay, Azoth ist ein Dings, ein Kind von Elun.
Ich würde auch nicht,
und
Kind, glaube ich nicht. Eher so geerntet, so Macht aus dem Universum genommen, zusammengeformt, gepresst, ja, in eine Art Seele und die dann irgendwo reingelegt, damit es eine Form kriegt. So, weißt du? So stelle ich mir das irgendwie vor. Also ich würde nicht Kind sagen.
Was ist, wenn, also, man kann, glaube ich, viele Variationen durchspielen. Das kann stimmen und gleichzeitig auch nicht.
Geil.
Ja, es ist immer schwierig, wenn wir es mit Gottheit zu tun haben.
Voll.
Weil wir haben ja auch die Idee, Elun ist Azeroth.
Ja, ja, ja.
Sprich, das ist Azeroth, aber Azoth ist ein Teil von Elun. Mhm. Dass sie ein Teil von sich selbst.
Wie die Winterkönigin, die ein Blatt nimmt, also einen Teil ihrer Anima nimmt, einer Macht nimmt und es etwas einem Wesen gibt quasi und diesem Wesen Licht ein Leben, ein Hauch Ysera. So, ja. So, ne? Würde ich das sehen.
Und überall, wo Elun das gemacht hat, also auf allen Planeten, wo das passiert ist, ist auch Elun vorhanden. Dort können Leute an Elun beten und da passiert was, weil ihre Kräfte dort sind.
Ja, ja, ja. Ja, bin ich bei dir. Krass ist halt, ich bin echt so Elun krass auf so die Wand reingespalt.
So eine Art Pan-Göttin oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Begriff ist, aber sowas in der Richtung.
Formerin könnte man halt auch sagen. Muss ja nicht unbedingt Göttin sein, sondern Formerin, Realitätsformerin. Mhm. Ich denke auch, also wenn ich so, das ist das, was ich die letzten Wochen so gemacht habe, um mich auf diesen Lorewalker vorzubereiten. Ich bin mir noch mal Chris Metzen durchgegangen und wenn er über Elun spricht und wenn er über Azeroth spricht. Und da gibt's zwei Unterschiede. Über Azeroth spricht er immer wieder so und auch Ian Hathikodos, by the way. Azeroth ist Warcraft. Warcraft ist Azeroth und es wird sich immer um Azeroth drehen. Definitiv. Ja. Azeroth ist unser Planet und auf dem bleiben wir. Wir würden niemals hauptsächlich irgendwo anders spielen. Das kann nicht gehen, weil Warcraft ist Azeroth. Aber wenn es um Elun geht, und dann ist vorwiegend Chris Metzen derjenige, dann ist es etwas absolut Abstraktes, Mystisches, Mythisches, was niemals Gesicht zeigen darf, was niemals wahrscheinlich so sehr gezeigt werden würde, wie wir jetzt schon Azeroth haben als gesehen. Ich würde sagen, wenn ich das mir zusammenrechne und daraus versuche, einen Faden zu machen, dann würde ich, und jetzt nicht Machtlevel technisch oder so, aber aus Chris Metzen sein, wie er agiert, Elun weit über Azeroth stellen.
Ja.
Und jetzt nicht unbedingt Macht, ne, die Stärke oder so, sondern einfach die ist diejenige, die Azeroth erschaffen hat. Oder geformt.
Willst du einen richtigen Out-of-Character vierte Wand brechen?
Ja, let's go. Let's go.
Blizzard ist Elun.
Ja, 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 genau, aber genau das. Ja, genau das. Ja. Ja, bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir. Deswegen wird es auch niemals in einer Form geben. Sie sind das außerhalb der Realität. Sie packen immer Places in die Realität rein.
Stell dir mal vor, also so ein paar Sachen, die wir über Elun konkret wissen, ne?
Das wird der Titel des Videos, ich sag's dir, das wird der Titel. Blizzard ist Elun.
Geil. So, die Winterkönigin, warum hast du mir keine Seelen geschickt? Und Elun, so, ja, warum hast du mir nicht geholfen? Ja, darum habe ich ja die ganzen Seelen in den Schlund geschickt. Ja, weil Blizzard selbst nicht wusste, wie sie diese Scheiße lösen sollten mit Eldrazil. Blizzard ist Elun.
True. Nein. Funktioniert halt wirklich, ne? Ich meine, klar, übergeordnet, ne? In dem Sinne und so. Aber deswegen werden wir auch nie Elun sehen. Aber Azeroth.
Doch, jedes Mal, wenn Chris Metzen redet, siehst du Elun.
Ja, stimmt, das ist klar. Hey, ich war in Elun. Das könnte man jetzt auch falsch, aber. Also ich meine, Elun findet ihr auf Google Maps in Irvine.
Also.
Ey, das mache ich als Thumbnail, mache ich irgendwie noch so Google Maps. Da ist Elun. Nee. Ja, nee, ja. Aber funktioniert super.
Aber ja, ne, also die Idee, dass Elune, Blizzard ist Elune, ist natürlich so ein bisschen, wie gesagt, vierte Wand gebrochen. Aber demnach wäre Elune dann sowas wie ein, ja, wirklich transzendentes, schöpferisches Wesen, was ja nicht Teil des Universums ist.
So. Aber genau so würde ich das sehen. Genau so würde ich das interpretieren. Und jetzt komme ich dir noch mit dem nächsten Banger ums Ohr. Jetzt knall ich dir noch mal so richtig einen weg, okay? Die Wurzeln haben alle ihre Eigenschaften. Nordrassil hat so grüne Flecken, Flechten und auch Wasser drauf. Klar, ne? Nordrassil, Hyal. Amedrassil ist sehr jung. Ist ja auch der jüngste von allen. Und Freshenet. Der Riss von allen ist so ein bisschen so wie so eine kleine Schlucht in diesem Gebiet. Kann man nicht weiter zuordnen, aber man merkt, okay, es ist der Riss von allen. Ach, Teldrassil ist übelst am Fackeln. Also, ne, der ist echt am Glühen bis in die letzte Pore. Sieht man halt einfach, der Dude ist abgebrannt. Aber, Achtung, er hat noch Leben in sich mit ganz vielen Pilzen, by the way. Pilze. Pilze sind da übrigens, wir müssen eine ganze
Pilze.
Wenn das draußen ist, die Zone, machen wir eine gesamte Folge über Pilzen, das verspreche ich dir.
Ich sag dir, siebte kosmische Macht sind aber Pilze.
Ist so. Und jetzt fehlt noch eine Wurzel, ne? Shaladrassil, in der wir gerade auch bei Legion sind, by the way. Ganz viel Shaladrassil.
Ja, was und in würdest, Legion wird uns gesagt, das Ding ist älter als Nordrassil, ne?
Genau. So, wie würdest du denken, sehen die Wurzeln von Shaladrassil aus?
So, wie wir sie aus Dings kennen, den Ilgenoth-Side.
Also so verdorben.
Ja, dieses rot verdorbene, pulsierende. Okay.
Du erinnerst dich an die hier Exploring Azeroth-Reihe, wo Lothromar, Teron und Talysra.
Dort heißt es, dass
komplett tot.
Komplett tot und die Verderbnis gebannt.
Gebannt ist. Und jetzt achte mal. Die Wurzeln von Shaladrassil sind komplett light-infused. Komplett. Aufgerissen, Narben aus dem Licht ausquillt. Dieses Lightbloom, was wir da in Quel'Thalas sehen, ist absolut crazy. Dort. Dort sind auch die Light Dudes, also deswegen kommt, deswegen gehen wir überhaupt nach Harrand. Das ist der Grund, weil Orvena wundert sich, dass in Quel'Thalas eben dieses Lightbloom ist. Das kennt sie nämlich, weil das ist in Harrand da. Und Haldurion sagt halt auch, boah, das habe ich schon, so, ich habe das schon gefühlt, so, ich habe das gemerkt. Und deswegen gehen wir nach Harrand da, weil Shaladrassil absolut blooming ist. Meinst genau, es du? Kommt von oben. Es kommt also quasi, die Wurzeln gehen ja hoch zu Shaladrassil. Das heißt, es muss im Kern von Shaladrassil irgendwas Lichtmäßiges sein, weil das ist runtergewandert nach Harrand.
Meinst du, das ist ein Mikro-Makro-Kosmos? Also, ist das die Kosmos-Map? Ist ganz pauschal zu sagen. Inorganisch.
Nee, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Das ist, das Licht dringt dort aggressiv ein. Also das Licht übernimmt, das Licht verunstaltet dort auch und das Licht ist dort. All die anderen Wurzeln sind halt nicht oder kann man da so nicht so sehen, sondern es ist alles Smaragdner Traumstyle also quasi.
Das kann ja sein, aber das muss ja kein Widerspruch sein.
Ich glaube viel eher, es ist irgendetwas geschehen in Legion, weswegen wir jetzt auch gerade Legion Remix haben. Es ist irgendwas geschehen in Legion, was wir nicht richtig gedeutet mitbekommen oder eingerichtet haben im Kopf, was dort etwas Leid reingepackt hat. Säule der Titan, was weiß schwierig. Ich was.
Also ein Ereignis, was auf jeden Fall in Val'Sharrar passiert ist, ist halt, was man damit verbinden könnte, ist, dass Elune Isera in den Sternenhimmel gehoben hat.
Ja. Herz des Lichts.
Das ist. Ja, aber Herz des Lichts ist ja in der Dings so abgestürzt, in verheerte Küste da und dann wurde das ja verschleppt von diesen Riesen unter Wasser und so. Der Punkt ist, okay, Elune ist verbunden mit den Sternen, hat eine himmlische Verbindung mit den Sternen. Die Kaldurei sind die Kinder der Sterne. Man kann auch überlegen, ob die Titanen die Sterne sind zugleich. Das wird passen ja zu deiner Geschichte, die du erzählt hast mit Elune, Arschaff, die Welten sehen. Wenn aus den Welten sehen, Titanen werden.
Aber das ist ja nicht unbedingt dein Licht, ne? Aber was Shadespire naja, schreibt,
wenn,
ne?
Also, kommt drauf an, wenn Sterne Sonnen sind und Sonne Licht ist, sind Sterne auch Licht. Wenn nicht, dann nicht. Das ist die Voraussetzung.
Ja, ich verstehe schon, worauf du hin willst, aber ich glaube, dieses Light Infused ist was Ähnliches. Sie wollen was Ähnliches Neues erschaffen wie jetzt mit der Leere und Void. Weißt du, was ich meine? Da wollen sie gerade komplett irgendwas zeigen, wie böse dieses Licht ist. Also, es
könnte
Licht
sein,
ist,
dass Light Bloom sowas wie Cosmic Void ist, nur als.
Also, ja, so zeigen sie es gerade rüber. Und das ist jetzt.
Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist wie Shadow Flame. Also Licht und Leben als kombiniert.
Ja, interessant, aber genau, ich will nochmal auf das gerade aus dem Chat raus. Kanon, in welcher Klassenhalle lag das Herz des Lichts tatsächlich? Wissen wir nicht, oder?
Gute Frage.
Wenn es bei den Druiden kanontechnisch gelegen haben sollte, ne? Was halt eigentlich nichts für spricht, dass es dort unbedingt war. Aber dann hat das Ding echt Möglichkeiten gehabt, Xera eventuell sich selbst, ein Teil von sich, zu safen in den Wurzeln oder so. Aber das wäre so crazy, ne? Das wäre so crazy. Oder andere Vermutung, sie wollten den TWW ganz woanders hin mit Belida, das wissen wir. Sie wollten ganz woanders hin, sie mussten es dann aufbrökeln und so weiter und so fort. Ist vielleicht in den Wurzeln damals auch einer von unten hochgeschossen und ist da drin. Und dadurch, dass wir den Albtraum entfernt haben, ist er jetzt wieder full light. Weißt du, was ich meine? Dass da vielleicht so ein Naru-Splitter von unten oder oben oder wie auch immer die jetzt geflogen sind. Weil wir wissen ja, es gibt mehrere. Maybe da ist einer drin.
Könnte sein.
Ja, genau, was Manfred gerade schreibt. Wir hatten am Ende im smaragdgrünen Traum, konnte man ein Item looten. Ein graues Item habe ich noch auf der Bank. Schwarze Rose oder so hieß das. Weiß ich auch nicht mehr genau. Den Text muss ich mir den Flavortext nochmal angucken. Aber ja, das könnte,
okay, wenn also Xera. Ich habe eine Vermutung, also weil du das gefragt hast, ne?
Ja.
Ich habe eine Vermutung, was wahrscheinlich die, also nach meinem Überfliegen auch nochmal von Leitart und so weiter, wo das sein könnte, also in welcher Klassenhalle es lag. Ich würde vermuten, nachdem ich jetzt nochmal kurz das mir so über, wie sagt man, mir vor Augen geführt habe, dass es in der Paladin-Halle lag.
Ja.
Weil.
Macht am meisten
Sinn. Erstens wegen Thorarion, zweitens, weil es heißt, dass Scouts, also Kundschafter der silbernen Hand es entdeckt hätten.
Stimmt wohl.
Das klingt für mich nach, okay, es liegt in der Paladin-Klassenhalle.
Man könnte natürlich sagen, dass das mal rumgereicht wurde und jeder durfte mal dran doktern, um rauszufinden, ne? Thorarion hat ja selbst gesagt, ich glaube sogar, dass es vielleicht kanontechnisch sogar in der Priesterklassenhalle auch mal reingebracht wurde. Ey, könnt ihr hier mit dem, ne, so, könnt ihr damit umgehen oder so?
Aber vielleicht gibt es da eine bessere Quelle für. Stand's in Chroniken Band 4 vielleicht? Maybe.
Es ist schwierig.
Kann mich nicht erinnern, jedenfalls.
Könnte Xera, oder Xera, sagen wir es mal andersrum, Xeras Ankunft, das Einschlagen auf den Planeten, hat vielleicht die Resonanz ausgelöst, dass dieser Kristall dort, der vielleicht dort von unten oben oder wie auch immer in Chaladrasil reingeballert wurde, dass er aufgewacht ist. Was soll ich meinen? Ich wette, Chris Metzen wollte damals ein Light Infused Illidan. Ich wette wirklich.
Ich will jetzt nicht schon wieder anfangen mit Sagaras ist ein Paladin und.
Ja, ist bin ich bei dir.
Und wenn Sagaras ein Paladin ist und Illidan nicht nur der Antagonist von Sagaras, sondern auch ein Fraktal für Sagaras, ist das ist Illidan sowieso schon ein Light-Infused Paladin, yep, ohne dass er es
war. Die Rechtschaffenheit, die er immer schon, ne? Also das ist ja Illidan. Ja.
Es ist zwar irgendwie verdorbenes Licht und kein reines Licht und irgendwie mit Feuer und so Gedöns.
Es ist halt auf jeden Fall, also diese Zone, die wird dir so krass gefallen. Diese Zone, die wird dich, also klar, Quel'Thalas sieht geil aus und ne, Burning Crusade Herzen werden höher schlagen und die Romantik dieser Zone ist mehr als vorhanden und sie haben sich übertroffen. Ich hatte gerade bei dieser Zone ja übertrieben viele Sorgen, weil das meine Lieblingszone ist und ich dort lebe. Aber sie haben sich übertroffen. Aber Haranda also ist eine Zone, die ist überwältigend.
Wie gesagt, ich gucke mir von den ganzen Alpha-Gedöns ja gar nichts an, ne? Ja. Ganz bewusst auch nicht. Und ich muss sagen, ich freue mich am meisten auf Haranda.
Ja, es ist
Solaman und Quel'Thalas ist für mich gleich. Freue ich mich beides auch mega drauf. Mhm. Voidstorm, da bin ich gerade noch sehr skeptisch.
Boah, ich bin gespannt, die kriegen wir heute Abend oder morgen früh. Und ich bin auch so, boah, da erwarte ich nichts. Die könnte cool einfach sein so, aber die wird nicht so, wow, ey, cool, ne? So, das könnte so eine schallende Tiefe sein, die mich dann so soundtechnisch der komplett abgeholt hat. War ganz also gut. Aber Haranda ist also,
bei Solaman, ich beschäftige mich einfach immer gerne mit den Trollen.
Mm.
Das ist auch so cool. Früher mochte ich die ja gar nicht. Aber je mehr Wissen wir über die Lore haben, und weil die Lore sind für mich mit die rätselhaftesten Götter, die wir haben in WoW. Das ist, die sind viel schwieriger zuzuordnen und die sind viel komplexer und die benutzen allem, ne? Auch so viele unterschiedliche Dinge und so, ja. Und es gibt auch einfach voll viele und keine Ahnung. Also die Lore sind für mich sehr interessant und bleiben auch interessant. So.
Vor allem, das wollte ich dann halt mit in die nächste Folge nehmen, wenn wir dann das nächste Mal in die Alpha tauchen. Die Dudes, die dort in Zulaman abhängen, und zwar die Jaradin. Die ganzen anderen, also zwei unterschiedliche Jaradin-Stämme, die nicht so steinisch sind, sondern mehr fleischlich sind. Schon auf
WhatsApp
geschrieben. Die chillen da. Da sind einfach zwei Stämme. Doch, die chillen da. Die sind da ganz orthonormal.
Kontraintuitiv.
Das sind Weiterentwicklungen der Wirkul. Das sind Weiterentwicklungen der Wirkul. Aber nochmal, wie gesagt, machen wir in der nächsten. Habe ich dann noch was für dich? Wie gesagt, das ist was anderes. Also, ne, Zulaman wird crazy. Können wir dann noch darüber reden. Aber wie gesagt, nochmal um Haranda zurückzukehren. Pilze. So sporriger Dudes sind dort.
Ey. Es wird mich nicht überraschen. Also das klingt jetzt ein bisschen sehr wild und ich meine es nicht ganz so wild, wie ich es jetzt sage, ne?
Ja.
Aber wenn nach der Weltenseelensaga wir richtig viel Pilz-Content bekommen. Ich meine, das klingt jetzt so absurd, aber sie bauen das so auf in den letzten Jahren, dass ich mir denke, das muss doch irgendwo hin.
Nein, nein, ich glaube, die Pilze sind einfach nur um ein Netzwerk, eine Verbundenheit, um eine Kommunikation, um zu erklären, dass alles irgendwo miteinander kommunizieren kann. Was halt übertrieben, also man weiß, ich weiß schon, wo wir nach der Lat heißen.
Oder sogar verbunden ist.
Verbunden, also ja, definitiv, verbunden, weil sie reist ja dadurch. Dadurch reist sie dahin, ne? Aber der Punkt ist,
ja, was wir dann, ja auch im Adenwald mit dem Pilznetzwerk tatsächlich.
Wo wir auf jeden Fall nach The Last Titan hingehen, ist Arati. Denn interessanterweise sagen sie am Sonnenbrunnen, die Arati, ey cool, sowas haben wir nicht. Geile Aussage. Generell, du glaubst gar nicht, was für crazy Aussagen.
Das ist ja meine Idee dahin, dass die auch einen Sonnenbrunnen hatten und dass sie da reingelaufen sind und dann seid ihr wieder raus. Das ist so eine coole Idee.
Das ist, wie gesagt, du glaubst nicht, was für crazy Aussagen in Silbermond zu den Arati gemacht werden. Die schreiben die Sindurai schreiben sie automatisch der Allianz zu. By the way, ihre Ahnen.
Ja.
Das ist so.
Aber logisch aus der
natürlich. Perspektive. Ja, ich finde, es regen sich gerade zwei, drei krasse Lore. Content Creator regen sich gerade darüber auf, weil sie ja sagen, ne, das ist doch gar nicht so, aber doch eigentlich aus dem heutigen Sicht, wenn du jetzt ein frischer Sindorei bist und eigentlich gar nicht so viel mit deiner Vergangenheit zu tun hast und die Blutelfen sind jetzt wohl nicht dafür bekannt, dass sie in Vergangenheit schwelgen, sondern eher Magie exzessiv leben, dann und du siehst so einen, dann ist der natürlich ein Ali. Genauso ist es ja auch, wenn du einen Hochelfen sehen würdest, der ist ein Ali, Feierabend, der ist kein Blutelf, der ist kein Hortler, ist ein Ali.
Zu der Zeit gab es natürlich noch nicht so wirklich Horde und Allianz, aber die Trolle waren der Feind. Und die Trolle ganze Horde. Von daher Ja. Das ist schon logisch, dass die Arati davon ausgehen, dass
nein, die Blutelfen zu tun haben. Die Blutelfen, die Arati kommen da rein und sind voll neutral. Die Blutelfen gehen hin und sagen, was wollt ihr alles hier? Zu den Arati. So rum.
So rum?
Ja.
Ja, aber auch das.
Voll selbst. Also ich finde es völlig, völlig klar, weil, wie gesagt, ein Hochelf wäre für sie auch ein
kommt
Ali.
Drauf. Ja. Kommt ein bisschen drauf. Also ich muss es sehen.
Ja. Wie gesagt, da ist eine Menge, wenn mit halt rauskommt, wir werden hier prügeln uns gegenseitig. Ich sag's dir, weil. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr Midnight eine Schippe draufsetzt. Kannst du dir jetzt nicht ausmalen.
Ich brauche aber, ne? Ich bin nicht so jemand, der das an einem Tag durch.
Alles cool. Ne? Alles cool. Glaub mir, aber das ist so viel.
Glaube ich, auch 2 oder 3 Wochen gebraucht, um einmal durchzuquesten.
Ich sag's dir.
Die meisten Leute sind am Release-Tag Max-Level.
Ja, nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich chill. Aber der Punkt ist.
Darum geht's nicht.
Der Punkt ist. Nur das Intro-Szenario am Sonnenbrunnen, die ersten, das sind locker 2-3 Stunden Quest, die du da hast. Nur das sind 3, 4, 5 Wochen.
Ja.
Nur das.
Hm.
Weil,
ja.
Brutal. Und dann, wenn wir mit Haran da, wenn wir irgendwann in der Zone angefangen kommen, dann ist sowieso brutal vorbei. Ich bin halt übelst gespannt auf diese Wandmalereien. Wir wissen schon, dass wir Stand jetzt so um die 20 Wandmalereien eben haben, die ja genauso was beinhalten sollen, wie das, was ich eben gerade gezeigt habe. Wir haben dort nämlich die Schule der warte mal, ich muss kurz nochmal, wie die heißen, ist auch ein übertrieben krasser Name, der Zur Ashar. So heißt diese, die sich um die Wandmalereien kümmern, also die Hinterlassenschaften der Urahnen der Harandir. Das sind die Mystiker der Zur Ashar, die Bibliothekare dort sozusagen. Und ey, das ist heftig, was dort dann kommen wird mit diesen Wandgemälden. Weil allein schon diese 5 Bücher da, die wir da jetzt hatten, ne? Die sind ja vom Impact her. Das eine Buch ist ja quasi, ne, dieser Liedtext, den ich ja extra zum Schluss gemacht habe, der spielt ja im Hier und Jetzt. Der ist ja, das ist ja die Geschichte Azeroths dort aufgeschrieben, ne? Wie die Sternkinder, die Heimat der Sternkinder war vernichtet, könnte man jetzt die Astralen sagen, könnte man die Hochgeborenen sagen, ne? Also Ashara und sowas alles, die gefallene Königin, Waffen gegen Brüder richtet, ne? Wie halt dann die Hochgeborenen Ashara sich mit Sargeras verbündet, bis hin zu die Bestien der Lüfte nach Hause fliegen, also die Drachen fliegen zurück zu den Dracheninseln. Ey, so brutaler Shit. Wie kann das da jetzt sein? Warum können die das jetzt wissen? Die wissen von Xalatas, die zur Thron der Finsternis begehrt und sowas. Der wahre Thron der Macht. By the way, ne? So. Ey, heftig. Absolut heftig. Also Haranda wird uns brechen. Bin ich ehrlich. Ja. Haranda ist die Spielwiese von Chris Metzen, wo er einen auf Malte macht und sagt, boah, jetzt zeige ich's denen richtig. Ihr dachtet, die Titanenscheiben sind crazy, jetzt nehme ich euch einfach komplett. Und das, und jetzt mal so, um zum Ende zu kommen, denke ich, das ist, glaube ich, nur ein Vorgeschmack darauf, was wir in The Last Titan in Uldua bekommen werden. Weil das ist jetzt die Wiege der Haranir und die Wiege aus den ihrer Sicht, quasi die Chroniken aus den ihrer Sicht von Azeroth und der Welt und unserer Geschichte und so weiter und so fort. Aber Uldur wird dann die Geschichte der Titanen zeigen.
Ja. Und Dings auch, Sholosar-Becken, das ist ja auch eine Titananlage und so.
Was natürlich noch interessant ist hier aus diesen Büchern, dass sie die Trolle als Kinder abstempeln. Und dann wahrscheinlich jetzt nochmal dann irgendwie aufgegriffen wird, von wem die Elfen jetzt tatsächlich abstammen. Ist halt auch super interessant.
Ja. Ich habe da auch mehrere Sachen vernommen, als du das vorgelesen hast. Ich glaube, das schaffen wir aus Zeitgründen nicht mehr.
Nee, heute nicht, aber das ist ja was, wo wir uns. Deswegen, ich wollte es reinbringen, aber aufgrund, deswegen habe ich auch direkt alle reingebracht. Aufgrund der Größe, da werden wir noch 1-2 Mal drüber sprechen, weil das. Insane, ja, aber da musst du, glaube ich, drüber nachdenken, nochmal lesen und dann kann man da auch richtig, weil das hätten wir jetzt nicht sezieren können hier in einer Folge.
Ja, ja, ja. Ich kann nicht entschlüsseln, was Zur Ashar heißt übrigens. Ich bin noch.
Wir haben ja auch schon Zin Ashar, ne? By the way.
Zinn, Aschar oder allgemein viele Sachen mit Aschar. Aber das bezieht sich sehr oft auf Aschare. Also viele Sachen sind nach ihr benannt worden.
Sie sind älter als Aschara, ne? Wesentlich. Ja.
Aber auch der Name Aschara muss ja irgendwo herkommen.
Ja, ja, klar.
Ja, also Zinn Aschari heißt zum Beispiel die, der Glanz Ascharas, glaube ich. Mhm. Also Zinn heißt irgendwie sowas wie Glanz oder Pracht oder irgendwie so.
Die Sternkinder können auch die Drenai sein. Ja klar, die Sternkinder, Heimat vernichtet, Argus, klar, ne, definitiv. Also man kann da sehr viel reinballern. Aber ja, die Bücher sind, boah. Auch dieses mit dem Mond.
Das heißt, mach es.
Das mit der Mondsichel ist zum Beispiel auch ultra interessant, dass dort schon diese, die ersten, ich sag mal, Zeichen für Elun in dem Sinne
da sind. Da muss ich hieran denken.
Ja, genau. Genau. Das, vielleicht haben die Nachtelfen daher überhaupt ihren Glaubensursprung oder der Glaubensursprung von Elun kommt vielleicht daher.
Ja, weil in dem Buch heißt es halt, okay, Mondsichel und zwei Pfeile. Ja, das Nachtelfen-Logo ist eine Mondsichel, zwei Pfeile.
Ja.
Dann, ja, also da ist auch die Rede von einem Speer.
Ja,
da weiß ich
einer nicht, ob greift dann auch.
Ja, es gibt diese Glewe, heißt das Ding, glaube ich. Ne,
ja, das ist eine drei. Glewe,
ja. Ja, ob das als Speer bezeichnet, wär jetzt untypisch.
Mhm.
Aber trotzdem zwei Pfeile und eine Mondsichel haben wir auch im Nachtelfen-Logo. Weiß nicht, ob das...
Ja, wie gesagt, also... Ah ja, um nochmal deinen Kopf zum Schluss wirklich komplett wegzunudeln. Wir haben nur einen Mond. In der Skybox von...
Der blaue wieder
weg. Der blaue ist weg. Und man, wenn man so mal guckt, wie das so passen würde, ist der blaue hinter dem blauen, was da runterkommt, in Quel'Thalas über dem Sonnenbrunnen. Und der andere Mond, der große, der treibt genau darauf zu. Auf eine Art Konstellation.
Hm.
Nur so.
Ja, so wäre irgendwie sick, wenn am Ende es heißt, okay, Xalatas ist das blaue Kind. Haben wir ja auch voll. Schon häufiger mal überlegt.
Voll. Sie wollen anscheinend immer mehr, dass vielleicht das blaue Kind dann diese Void Zone ist.
Vor allem das Ganze ist ja jetzt, ne, also lange Zeit dachte ich, okay, ich fahre meinen eigenen Film, wenn ich immer über Tauchmythologie und die Monde und Anshi rede. Aber jetzt, seitdem Maria Hamilton gesagt hat, yo, wir werden in The Last Titan was über die Erdenmutter erfahren. Da habe ich aber ganz doll aufgehorcht.
Ja, ey, generell, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Wir waren noch nie, und ich verstehe wirklich Leute nicht, die unter die Videos manchmal kommentieren, so, bah, Lore ist doch momentan voll broke. Nein. Also, ein so sauberer Strang, den hatten wir noch nie. Einen so guten, durchdachten, fesselnden, packenden und an so vielen Enden wenigstens auch mal erzählerischen hatten wir noch nie. Also, dass sie uns Lore-Leuten so viel geboten haben, quasi mittlerweile kann man echt sagen, Lore-Spieler haben nicht nur cool, die machen jetzt mal ein paar Quests und sind dann befriedigt und können ein halbes Jahr dann bis zum nächsten Patch irgendwie spekulieren. Nein, wir werden wirklich, wir kriegen gerade Content. Wir kriegen gerade wirklich, als ob wir PvE-Bereich sind. Wir kriegen gerade echt eigenen Content. Das ist krass.
Das ist das erste Add-on, das ist positiv gemeint, wo ich noch nicht in der Phase bin, nochmal alles zu durchdenken. Und das liegt nicht daran, dass ich da keinen Bock drauf hätte, sondern das liegt daran, dass es so viel ist.
Ja, es ist crazy.
Bei anderen Add-ons habe ich immer wieder gesagt, okay, ich schaue mir das jetzt nochmal von vorne an.
Ja, da gab es diesen einen roten Faden halt.
Ja, es war auch einfach weniger. Es war viel weniger.
Ja, klar.
Die Shadowlands durchquesten, das kriegst du in einem Wochenende hin. Durch TWW durchquesten, wenn du auch mitbekommen willst, was da passiert. Mhm. Das
dauert ewig. Verstehen. Wenn du verstehen willst, was da passiert.
Ja, wenn du,
genau. Und dann musst du ja nochmal recherchieren, ne? Wenn es jetzt an die Kirin Tor geht, okay, dann recherchierst du dazu nochmal ein bisschen. Dann geht's um das Schwarze Blut, okay, recherchierst du da nochmal ein bisschen. Dann geht's um Ashkahed, zack, bist du bei den Naruba, zack, bist du im Nordend, zack, bist du bei der Entstehgeschichte
der Akir. Das hat allein damit zu tun, die Menge an Ingame-Büchern in TWW ist so groß.
Wissen wir. Wir bauen gerade ein Archiv. Das ist crazy. Wir haben Schätzungsweise.
Teilweise ist in einer Zone sind mehr Ingame-Bücher als sonst in ganzen Expansions.
Ja, also kann ich sogar Zahlen zugeben, tatsächlich, grobe natürlich, ne? Wir haben in The War Within mehr Ingame-Bücher und dazu zähle ich jetzt auch zum Beispiel diese Statue, ne, wo du so eine Plakette hast zum Anklicken und Lesen. Wir haben mehr als in jeder anderen Erweiterung sowieso, aber wahrscheinlich auch mehr als in Classic. Das will was heißen. Weil da kamen die ganzen grob-weißen Bücher her, die dann immer wieder auch mal in Dalaran und so platziert wurden in Wrath of the Lich King. Ja,
Classic
und so.
Hatte auch viele
Bücher. Classic hat unglaublich viele und wir werden es am Ende dann sehen, aber es scheint, dass wir mehr haben als in Classic und das ist crazy.
Ja. Also bei Classic mussten sie sich auch nicht so viel in Anführungsstrichen neu ausdenken, sondern
nö, da war ja viel Kurzfassung quasi von den Büchern.
Zusammengefasst und so aus den Büchern.
Das ist wie, als wenn du ChatGPT sagen würdest, ey, fass mir mal Lord der Clans irgendwie in eine Seite zusammen, so, das ist das.
Genau. Das hast du halt super viel in Classic, so.
Und genau, die Midnight-Kampagne ist übertrieben lang. Also sie ist echt übertrieben lang. Die hat 18 Kapitel und sowas, also das ist, die übertreiben da gerade komplett. Das war ja auch
tatsächlich eine Kritik, die manche hatten an der TWW-Kampagne. Weil wenn du keine Nebenquests machst, bist du relativ schnell durch.
Ja, genau. Hatte ich ja mal eine Liste gemacht, Anfang des Erweiterung, falls ich dran erinnerst, wo wir dann, Malfred und ich, Malfred hat hauptsächlich die Liste mitgearbeitet, wo wir dann rausgerechnet haben mit Shadowlands, mit Legion, mit Dragonflight und absolut viel weniger und das kompensiert jetzt gerade Midnight absolut, also Gegensatz.
Ja, ich freue mich schon, wenn die ganzen Mythos-Spieler anfangen rumzuholen, dass sie ja so viel questen müssen, wo wir keinen Bock haben.
Musst du nicht, weil viel optional wird, Gott sei Dank, ja. Für die. Wird vieles optional. Aber ja, die Kampagne ist insane. Ich bin
ja auch ein Fan von optional.
Die Kampagne ist insane lang. Und vor allem, was dort alt ist, auch die Todesfestung. Die Todesfestung ist so todesinteressant, ne? Das Einzige, was echt scheiße ist, und da werden wir auch irgendwann reden müssen, da kommen Loyalisten. Sylvanas Loyalisten haben auch ein Schiff, ein eigenes. Also das Hauptschiff von Sylvanas haben sie übernommen. Und unter ihren Gewalt gebracht sind, auch am Windläuferturm, sind ganz normale Verlassene und wir kämpfen gegen sie, weil es halt so Loyalisten sind, weißt du? Also die machen nichts Falsches, aber wir kämpfen gegen sie, weil es
Loyalisten sind. Ja, sind halt Separatisten, ne?
Ja, es ist komplett scheiße. Leider Gottes. Da kommt dann untoten Content, weißt du? Und dann ist der so. Das ist komplett scheiße. Also das ist meine erste Kritik, die ich tatsächlich am Midnight habe, weil es sind halt literally Loyalisten. Ja, ich ja auch. Also in-game, mein Charakter ist ein Loyalist. So, bin ich jetzt der Feind? So, wir haben ja nichts gemacht. Das ist sehr komisch.
Naja. Also
ja, uns wurde doch vergeben. Ich kämpfe doch für die Horde gerade weiter, oder nicht? Du weißt, was ich meine?
Ja, aber die haben sich ja dann nicht wieder der Horde angeschlossen.
Ja, ist aber komisch. Aber gut, vielleicht muss ich es auch actually komplett questen. Habe ich ja natürlich nicht. Wer weiß, wie die es rüberbringen. Vielleicht schaffen sie es ja gut, aber innerlich ist natürlich mein Herz irgendwie ein bisschen broken, so weil.
Also, ich würde schon sagen, wenn jemand wirklich missgebaut hat, dann sind es die Loyalisten. Auch wenn ich selbst Loyalist bin. Aber.
Ja, aber du weißt.
Ist schon nachvollziehbar für den Rest der Welt, dass die keinen Bock auf die Loyalisten
haben. Ja, aber warum? Guck mal. Was ist mit Defiers? Wir questen auch mit in der Tradition-Quest-Reihe der Menschen, questen wir quasi mit der Urfeindin von Sturmwind, so. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber sie hat sich ja geändert und wir kämpfen ja auch nicht gegen Sylvanas. Es geht ja um Leute, die. Ja, egal.
Es ist
schwierig. Und wir bekämpfen ja auch Defiers, wenn sie immer noch so sind wie früher. Ja. Wenn sie es nicht sind, dann nicht.
Ja, es ist einfach nur, mein Herz ist einfach nur broken. Ich glaube, da werde ich einfach zu emotional und nicht rational.
Das ist definitiv
nicht rational, weil es fehlt halt geiler, verlassenen Content. Und ein Gegensatz zu diesem Rat und so, zu diesem netten, tollen Untotensein jetzt, da fehlt halt dieses typische, wie die Verlassenen auch mal aufgebaut wurden. Als jetzt sind immer die Badass-Penner, die halt Arschsachen machen, so. Ne? Die, Edgelord. Geil finden. So. Ja, gut. Wir kommen zum Ende.
Ja, verstehe ich, aber ich bin ja auch im verlassenen Rat, bin ich ja voll auf Seite von Faranel.
Ja, genau. Lass doch einfach alles abziehen.
Der Seuchenspezialist.
Ja, lass einfach alles kaputt machen, überall
Seuchen draufkicken.
Und fertig ist der Lachs. Kalia hockt aber am Sonnenbrunnen. Ja, das ist auch noch was, wo wir. Boah. Ey, nein, ich muss dir noch eine Sache sagen. Scheiße. Muss ich. Aber weil sonst vergesse ich das. Alonso's Foal ist dort. Mhm. Und Alonso's Foal redet über seine Schmerzen als Untoter, wenn er Licht wirkt. Dass das Licht ihn doch zerfrisst. Also wir haben ja durchgehend dieses Buch BFA und dass das Licht ja gar nicht so schlimm ist, also dass er es merkt, aber er ja trotzdem das Licht anrufen kann. Aber jetzt erzählt er wirklich, dass es schmerzhaft ist. Also wirklich schmerzhaft und schwierig. Schwierig, wo die da hinwollen. Sehr schwierig.
Ja gut, aber war ja eigentlich auch schon vorher so. Also wenn du, kann man jetzt leider einen Legion-Remix nicht machen, aber wenn du Priester warst und du konntest dann ja einen deiner Anhänger sagen, dass er dich begleiten soll, dann konntest du auch Alonso's Foul auswählen.
Ja.
Und wenn der dich begleitet hat und beschworen wurde und gezaubert hat, dann schreit er immer auf, weil er Schmerzen hat.
Ja, schon. Und dann im BFA haben sie es ja ein bisschen umgedrehen wollen, mit dem Buch vor allem auch. Chrissy Golden hat es sehr, sehr, sehr laschhaft gemacht, quasi, sondern ja, es ist okay, halt trotzdem es zu benutzen. Und jetzt sagt er, weil am Sonnenbrunnen müssen sie eben diese Macht aufrechterhalten. Und er kann es nicht. Er kann es nicht. Er kann da um den Sonnenbrunnen herum, also um diese Fontäne an Licht, die da dieser Midnight entgegenschießt, sind die krassesten Dudes, die wir haben. Sogar Scharlachrote, die da helfen. Die krassesten Priester. Und die werden durchgehend, müssen die da halt Licht reinpumpen. Ihr Licht. Und den Sonnenbrunnen aktivieren quasi. Und Alonso's kann da nicht mitmachen, weil es ihn zerfetzen würde. Er kümmert sich dann eher darum, dass man all den anderen Priestern klingt hilft.
Klingt gut, klingt interessant.
Narrativ gesehen ist es geil, was die da machen. Ey, du stehst da, du hast Pisse in den Augen. Sorry, weil Hand und Fuß, ne? Das hat so Hand und Fuß so viel. Und das Wählen halt. Und ach, hör mir, ja. Wir müssen jetzt aufhören. Bitte.
Ja.
Wir müssen aufhören.
Dann machen wir jetzt einen Punkt.
Genau.
Ich denke auf jeden Fall mal ein bisschen auf die Bücher rum.
Ja, bitte.
Ich habe schon mehrere Gedanken zu, aber die muss ich auch ein bisschen auf mich wirken lassen.
Wenn du irgendwas dazu brauchst, schreib. Ansonsten, weil ich denke, das ist was, wo wir dann in der nächsten Folge aufgreifen können und da dann tiefer eindringen können in die Bücher und die Wurzeln, weil das ist was, das können wir nicht so Larifari. Das ist crazy.
Ja.
Gut. Wenn ihr die Bücher nachlesen wollt, chromi.de, oben Lore, das Bücherarchiv, da kommen immer weitere. Ich versuche, dass ich jetzt in der Alpha vielleicht auch schon andere Bücher aus Midnight dort mit reinpacke. Wir haben zum Beispiel aus Quellpada schon ein paar Bücher. Die versuche ich auch schon texttechnisch immer da reinzupacken. Ich sage natürlich ganz klar, wenn es nur englische Texte gibt, übersetze ich die nicht, weil nicht, dass dann irgendein falscher Fehler reinkommt, eine falsche Intention oder sowas. Das lassen wir dann sein. Aber ansonsten versuchen wir jetzt natürlich gerade bergab zu gehen. Dragonflight haben wir schon ziemlich viele. The War Within. Kommen immer mehr. Checkt es gerne aus. Wird ganz cool, denke ich. Oder ist ganz cool.
Yep.
Danke dir
so.
Für deine Zeit. Und ich bin echt, also ich finde geil, was wir hier machen. Ich finde cool, was wir hier machen. Und ich glaube, wir werden bald noch eine viel höhere Stufe erreichen. Midnight wird unser Add-on, glaube ich. So, weißt du, Midnight wird wirklich unser Add-on.
Ich fand schon TWW sehr nice, aber.
Ja.
Ich bin gespannt.
Alles klar. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Tschüssikowski.
Alles klar, bis dann.